Moin! So, Alter, wir kriegen hier schon alle Lachkrämpfe. Wir kommen zur ersten Podcast-Folge und wir haben uns noch nicht entschieden, welchen Namen wir nehmen. Wir sind, ich, Daniel Bosen, die anderen beiden werden sich gleich, glaube ich, nochmal kurz vorstellen. Wir haben diesen Podcast hier eigentlich gestartet mit der Idee, dass wir dachten, irgendwie passiert hier gerade so viel auf der Welt und es gibt genug Gesprächsbedarf und wir sind drei Leute, die sehr unterschiedlich sind, unterschiedliche Erfahrungen machen und irgendwie vermutlich in vielen Dingen trotzdem meiner Meinung sind. Dennoch wäre es ganz cool, wenn man sich auch mal vielleicht für die Öffentlichkeit austauscht, da wir glauben, die eine oder andere Gruppe zu vertreten. Wollt ihr euch vielleicht kurz vorstellen, ihr Lieben?
Nein.
Ich bin Joy.
Hallo Joy.
Ich bin Philipp.
Hallo, hi Philipp.
Hey, Leute, ich muss direkt mit einer Story anfangen. Und zwar, wie heißen die Örtlichkeiten hier nochmal, Philipp, damit wir die kurz
Alsterdorf. Wir befinden uns am Alsterdorfer Marktplatz.
Okay, aber wo nehmen wir gerade auf, meine ich?
Ah.
Alsterdorf, wir sind hier in Alsterdorf. Danke, Digga.
Alsterdorf heißt das hier. Dachte,
Grüße an Alsterdorf.
Das ging erstmal um deine Story. Nein, wir sind in den Räumlichkeiten von Ondoreto, genauer im Treibholz, am Alsterdorfer Markt 18, Kultur- und soziokultureller Begegnungsort, der uns hier gegeben wurde, um dieses Podcast-Format umzusetzen.
Genau, und logischerweise brauchten wir ein paar Schlüssel, um hier reinzukommen. Und deswegen hat, so, jetzt schließen wir den Kreis wieder. Und um diese Schlüssel zu erlangen, bin ich kurz nach Farmsen gefahren und bin dann so eine Hamburg-Farmsen in so eine richtige Einfamilienhaussiedlung. So eine Siedlung, in der man Menschen wie mich, glaube ich, nicht allzu oft sieht. Ich bin ein halb deutsch, halb äthiopischer Mensch oder wie mich meine Freunde oft nennen, sehr helles, halb schwarzes Kind. Unabhängig davon sieht man auf jeden Fall, dass ich vermutlich nicht Simon Gosjohann heiße. Und ich bin an dieser Siedlung, will diesen Schlüssel abholen, habe diese Adresse von Philipp geschickt bekommen, steige aus dem Auto aus und ich krieg Blicke. Ich glaube, Joy weiß zum Beispiel, was für Blicke ich meine, so von gewissen Leuten. Und steige aus, gehe die ersten 50 Meter und wird direkt vom Jogger angesprochen. So, moin. Ich so, moin, ja. Wo wollen Sie denn hin? Und ich meine so, hier zur Nummer 28. Aha, und was ist da?
Oh Gott.
Und ich dachte, wow, geil, direkt Input gesammelt für den Podcast gleich. Ja. Und ich meinte so, ja, ich hol deinen Schlüssel ab. Hat mir eigentlich nur gefehlt, dass er fragt, wofür. So, wofür hab den Schlüssel geholt, geh zurück zum Auto, spricht mir eine Frau an. Guten Tag. Ich so, guten Tag. Ich will gerade mein Auto einsteigen. Sie sagt, Sie wohnen ja nicht hier. Ich so, nee, richtig erkannt. Ich weiß nicht, woran sie es erkannt hat. Ich habe halt ein Hamburg-Kennzeichen am Auto. Ja. So, ich wusste nicht, dass Farms ein eigenes Kennzeichen hat. Ja, unabhängig davon irgendwie direkt eine passende Story für den Beginn einer neuen Podcast-Reihe gewesen, dachte ich, was so ein bisschen irgendwie das zusammenfasst, worüber wir uns, glaube ich, auch hier im Kern manchmal unterhalten wollen.
Ja, das stimmt.
Nämlich, wie es so ist, darf ich kurz noch erklären, was wirklich, wie konkret diese Idee entstanden ist, wie wir diesen Podcast gemacht haben. Ich will hier keinen Monolog.
Du hast meinen Consent, ja.
Ja, Philipp und ich saßen nämlich vor 2-3 Monaten beim
Essen. Also
ich weiß
selbst nicht, wie das entstanden ist, die Idee.
Now you're gonna know.
Ich hab dir das, glaube ich, mal kurz erklärt.
Ja, aber einmal kurz, genau.
Okay, so.
Genau das Ding,
jetzt
einmal kurz erklären.
Jetzt kriegst du mal ausführlich zu hören.
Thank you very much.
Philipp und ich saßen am Esstisch in einem Burgerladen. Und es war kurz nach der Black Lives Matter Demo, die in vielen deutschen Großstädten stattfand oder überall auf der ganzen Welt. Und wir waren natürlich noch sehr ergriffen vom Thema und der Aktualität. Und Philipp, darf ich so sagen, ein weißer Mann ohne Migrationshintergrund, darf ich das so sagen?
Ja, ich esse gerade Kuchen, aber ja.
Ja. So, ja, du isst gerade Kuchen. Alles klar. Du hattest eigentlich die Idee, sagtest irgendwie, müssen da was machen. Wir müssen da noch mehr drüber sprechen und irgendwie, ja, schon irgendwie dieses Prinzip, jeder macht gerade Videos und vor allen Dingen macht jeder gerade Podcast gefühlt, aber das hier wäre ja was von Substanz und
Na, erstmal hast du mich gezwungen, ein Video zu veröffentlichen, mein eigenes. Und dann
genau. Hol doch mal selbst aus, genau, sorry.
Genau. Aber ist eigentlich, der Rahmen ist gegeben so, das stimmt schon. Ich war auch bei der Demo. Und hatte mir davor und auch im Nachgang dazu einiges an Büchern durchgelesen, zum Thema Rassismus, zum Thema die weiße Position im Rassismus. und habe mir daraufhin dann mal Gedanken gemacht über mein eigenes White Privilege quasi, habe dazu ein Gedicht oder ja ein Poem oder ein Poetry Slam, wie man auch immer das nennen möchte, geschrieben und hatte dir das ja gezeigt, weil ich eigentlich sehr unsicher war darüber, okay, kommt das jetzt so als White Savior rüber, kommt das jetzt irgendwie als, keine Ahnung, jemand, der sich einfach in diesen Struggle impliziert, um seine Stimme ja irgendwie gut zu platzieren oder wie kommt das rüber? Und ich war selber eigentlich gar nicht so erpicht darauf, das zu posten. Und dann kam von Daniel, ja, wenn du es nicht machst, mach ich's. Und dann war für mich eigentlich klar, okay, gut, alles klar, dann mache ich das jetzt. Und daraufhin haben wir uns dann bei einem sehr guten Burgerladen hier in Hamburg, den wir jetzt nicht erwähnen werden.
Weil sie uns nicht sponsoren.
Ja, ich wollte gerade sagen, müssen wir Sponsoring kriegen. Dann sitzen wir immer mit einem Burger.
Ja, das wäre geil. Dann machst du keinen Kuchen mehr.
Ja, naja, geil. Dann saßen wir da und ja, haben drüber gesprochen, dass man noch eigentlich mehr machen müsste. Jetzt darfst du weitermachen.
Danke. ja, und eigentlich hattest du dann so diesen Moment, dass du sagst, ey, lass uns doch irgendwie einen Podcast machen. Und du wirst dich auch erinnern, ich hatte auf jeden Fall eine relativ kritische Haltung dazu, weil ich mir dachte, irgendwie, was sollen wir beiden jetzt erzählen? Also, ja. Also ich weiß auch noch, dass ich in einer verhältnismäßig privilegierten Haltung bin, als irgendwie noch als Mann zuallererst irgendwie der irgendwie relativ robust gebaut ist und vermutlich immer noch weniger Rassismus abbekommt oder zumindest ja subtileren als es zum Beispiel Frauen tun, die vielleicht noch mal ein bisschen dunkler sind so und eine ganz andere Story zu erzählen haben. Und also irgendwie fühlte ich mich so nicht in der Position, allzu viel dazu zu erzählen. Und gar nicht allzu lange danach, ich glaube ein paar Wochen später, stand ich mit Joy an einem Ort, wo wir hin und wieder ein Projekt leiten im Mümmelmannsberg und bin irgendwie auf die Idee gekommen, dachte irgendwie, Joy ist eine krasse Person und hab ihr dann so davon erzählt, dass Philipp und ich da so eine Idee hatten. Weil damit hatte dann praktisch diese Idee, dieses Podcast für mich eine andere Daseinsberechtigung. Ja. Weil dann haben wir da wirklich eine Person nochmal, die einen ganz anderen Blick drauf hat, ja. die unser aller Horizont nochmal erweitern kann.
Das stimmt.
Ja, und Joy hatte damals auch eine sehr, sehr, auch auf der Black Lives Matter Demo irgendwie sehr, sehr aktuelles Anliegen. Vielleicht willst du da nochmal...
Erstmal dazu, ich weiß nicht, wir haben ja auch drüber geredet, dass ich schon mal die Idee hatte, oder ich hatte Bock, einen Podcast zu machen, aber dachte so, okay, ich allein, wer will das hören?
Ich hätte es gehört.
Naja, okay, ja, und naja, eine Gruppe wäre schon cooler, aber wer und wie und so. Und dann hattest du mich halt drauf angesprochen und dann dachte ich, that's very interesting that you want to do this.
Thank you.
Stop. Ja, und dann habe ich direkt ja gesagt eigentlich, oder wie war das?
Ja, du hast ein bisschen du hast auf jeden Fall auch...
Ich kurz glaub, gezögert,
ähnlich,
ne?
Ähnlich wie ich als Philipp den vorgestellt. Du warst auch erstmal so, okay, so ein bisschen... Ich meine, es ist ja auch ein spezielles neues Medium und so, wir alle sind hier gerade neu am Start und auf wissen noch nicht so ganz, wo es hinführt.
Ob das überhaupt was wird.
Ja.
Ja.
Ob das hier jemals jemand hören wird.
Außer wir drei.
Gute Frage.
Vermutlich. Ist da jemand?
Nein. Okay, doch.
Und zu der Story... die du, glaube ich, gerade angeteasert hast, aber ja, ich habe, glaube ich, auf der Demo habe ich relativ spontan was sagen müssen, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich wurde angesprochen von einer Person, die das organisiert hat und er meinte, ich soll doch bitte oder meinen Bruder fragen, ob er seine Story nicht erzählen könnte. Und ich wusste, dass mein Bruder das auf jeden Fall nicht macht. Und dann habe ich gedacht, okay, es ist eigentlich schon wichtig, dass man die Story hört, aber... Ich fühle mich jetzt auch nicht unbedingt so gut in der Position, da oben zu stehen und vor Tausenden von Menschen was zu erzählen. Habe dann aber gesagt, okay, ich mache das. Ich weiß nicht, warum ich es gesagt habe, naja. Und habe mir was aufgeschrieben. Dann kam ich an. Es war ein bisschen stressful. Im Endeffekt war es dann so, dass ich den Zettel zur Seite gelegt habe und einfach drauf losgeredet habe. War nicht so nice, muss ich ganz ehrlich sagen.
Aber ich habe gehört, ich wollte gerade sagen, nice.
Also ich habe schon gesehen, du nickst. Ich war
vom Publikum, ich fand es sehr, sehr nice.
Ja, es war, also ich wollte, glaube ich, einfach mal die ganze Story erzählen. Und dann habe ich im Endeffekt gesagt, ja, mein Bruder und das war schlecht und... Ja, und so, gefühlt war es so, aber zur Story von meinem Bruder, also ganz kurz, er ist Altenpfleger und fährt mit dem Fahrrad immer zu den verschiedenen Patienten und er hatte schon von Anfang an irgendwie das Gefühl, dass er verfolgt wird, hat dann ist dann beim letzten Patienten rausgekommen und ist auf, glaube ich, eine Ampel zugefahren und stand dann an der Ampel oder, nee, beim Fahren wurde er dann von 3 Polizisten in Zivil vom Fahrrad geschmissen und wusste nicht, was passiert. Weil erstens in Zivil, er dachte zuerst, er wird irgendwie angegriffen von irgendwem, ja, und dachte, okay, verpisst euch so. Und dann haben sie irgendwann, als Passanten nachgefragt haben, was los ist oder komisch geguckt haben, haben sie den Passanten gesagt, okay, ja, wir sind von der Polizei, alles ist in Ordnung.
Aber ihm haben sie es nicht gesagt.
Also ja, mit ihm haben sie nicht gesprochen.
Ist es irgendwie eingeschritten? Also hat irgendwer was gemacht?
Nein, alle haben nur geguckt. Ah, fanden sie irgendwie interesting. In Eppendorf, ne?
Richtig, ja.
Naja.
In Eppendorf auch noch. Gerade da, wo man Zivilcourage erwartet.
Richtig, vor allem bei solchen Sachen.
Das war
Sarkasmus. Bing, wir brauchen so eine Sarkasmusglocke. Immer so.
Ja, wenn man Sarkasmus erklären muss, ist eigentlich ja, ist nicht so gerne. So, ja, okay, naja, und dann hat er erzählt, was er da macht, als sie ihn gefragt haben, was machen sie hier, bla bla bla. Und dann hat er gefragt, warum habt ihr mich angehalten? Und dann meinten sie, ja, sie haben einen Anruf bekommen, dass hier irgendwo ein Drogendealer am Start ist. Aha. Und der irgendwie von Haus zu Haus geht und Drogen verkauft. Und weil er immer nur kurz in den Häusern war, halt weil er die Patienten für bestimmte Zeit behandelt hat.
Darf ich ganz kurz einbrechen, welcher Drogendealer geht denn von Haus zu
Danke.
Haus?
Danke. Wer hat denn das die Zeit?
Das Witzige ist, die sagen ja, das ist typisches Verhalten für Drogendealer, ja, für Drogenkuriere. Drogenkuriere, okay. Das ist nochmal was anderes.
Ja, okay. Das heißt,
ja.
Er wurde quasi vom Babo losgeschickt,
richtig, um die zu verteilen. Ganz unauffällig.
Ja, total.
Ganz
total
unauffällig. Ja. Und dann hat er gesagt, ja, mache ich nicht. So. Und dann haben sie sich entschuldigt und gesagt, ja, sorry, Missverständnis. Das war ganz zu Anfang der Corona-Zeit. Ich glaube, das war eine Woche nach Lockdown oder so. Okay. Oder vielleicht auch eine Woche vor Lockdown,
also
ich bin nicht ganz sicher.
Alle ohne Maske.
Auf jeden Fall alle ohne Maske. Aber sie haben ihn gefragt, ob er nicht eine Maske trägt bei den Patienten. Und er so, ja, ich habe sie in meiner Tasche. Aber sie haben halt keine Maske getragen, als sie ihn attackiert haben. War anscheinend nicht so schlimm. Naja, und dann sind sie weggegangen und haben sich kurz entschuldigt, mit einem festen Händedruck auch noch, ne?
Aber
also
haben sie ihm kein Schreiben da gelassen? Normalerweise müssten die ja eigentlich
haben sich entschuldigt und gesagt, ist nicht so schlimm, wo arbeiten sie denn und keine Ahnung. Und dann ist er, weil er arbeitet im gleichen Gebäude, wo er wohnt, ist er nach Hause gegangen, Fahrrad war am Arsch, Uhr war am Arsch, Handy war am Arsch, ist nach Hause gegangen.
Keine Form von Entschädigung bekommen.
Nee, ne?
Sorry.
Kommt noch. Nach Hause gegangen und hat gesehen, dass die Polizisten dann aber schon da waren bei seinem Job, um wahrscheinlich nachzufragen, ob er wirklich da arbeitet.
Ja.
So. Und dann haben sie gesagt, ja, sie kriegen ein neues Fahrrad und wir bezahlen das alles, alles schön. Aber die ganzen Schmerzen, also emotional und physische Schmerzen, es geht denen am Arsch vorbei eigentlich. Und bis heute, glaube ich, wurde das Fahrrad ersetzt. Und ich glaube, halt die ganzen sachlichen Dinge, die wurden halt alle.
Okay. Zumindest etwas, aber leider nicht genug.
Auf jeden Fall nicht. Er hat sich auch einen Anwalt geholt, eine Anwältin. Aber ja, man weiß ja, wie solche Fälle behandelt werden.
Aber ich finde das gut.
Ich will gar nicht fragen, aber wurde es schon eingestellt?
Ja.
Das Verfahren,
weiß ich gar nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich weiß nur, dass er schon von Anfang an meinte, dass es schwer wird. Und seine Anwältin auch. Ja. Aber dass es trotzdem wichtig ist, überhaupt ein bisschen Lärm zu machen. Es gab ja auch eine schöne Entschuldigung auf Instagram von den Polizisten, also von Polizei Hamburg, die eigentlich nur gerechtfertigt hat, dass sie das, was sie gemacht haben, also dass es gut war, was sie gemacht haben.
Dass der Schwarze an der Tür klingelt.
Richtig, wenn er da steht und telefoniert am Haus oder reingeht und so, muss das ein Drogenkurier sein.
Aber es gibt ja Gott sei Dank kein Profiling, kein Racial Profiling bei der Polizei. Und auch
ist ja verboten.
Hintergrund. Es gibt es
ist ja verboten.
Auch nicht,
genau.
Genau. Deswegen ist ja auch in NRW ist eigentlich gar nichts los.
Das ist schrecklich, Digga.
Ja, genau. Und that's the sitch gerade.
Krass.
Und es sagt einfach nur, wie blind Deutschland ist, was Rassismus angeht. Also für Deutschland oder für Deutsche sind Rassisten Menschen, die andere Leute umbringen und umhauen und anspucken und sonst was. Und ich glaube, institutioneller Rassismus ist kein Begriff in Deutschland irgendwie. Also
wird auf jeden Fall nicht verstanden. Also ich hatte ja unter diesem Video eben, ging es ja eben genau auch darum, dass eben Rassismus nicht nur bedeutet, dass man quasi andere Leute zusammenschlägt, sondern einfach, dass man schon nicht in der Situation ist, dass ich dadurch gefährdet werde, kommt ja nur aus der Situation heraus, dass der Staat so aufgebaut ist, dass ich erstmal nicht als Zielgruppe für Diskriminierung oder rassistische Übergriffe überhaupt in Frage komme. Und die Kommentare darunter waren mitunter so, ja, also so für mich, da haben Leute Bücher drunter geschrieben, warum denn das, was ich sage, nicht richtig ist und dass auch weiße Menschen ja unter Rassismus, von Rassismus betroffen wären. Und auch, danke. Und auch weiße Buch Menschen. Ja, genau. Digga, so. Das ist das Ding. Ich habe ja sogar über die Bücher gesprochen, die ich gelesen habe und dachte so, lest euch die doch durch. Alter, und dann können wir gerne nochmal eine educated Discussion haben quasi darüber, über dieses Thema. Aber so dieser Meinungsaustausch ist manchmal so gefährlich, weil einfach auch der Fakt, dass RCS das drunter schreibt und XYZ das liest und eventuell eine ähnliche ungebildete Meinung hat, sich dann aber repräsentiert fühlt und dann nochmal ein Like drunter setzen kann, sorgt dafür, dass eigentlich die Front des Denkens überhaupt nicht verschoben wird, sondern jeder da bleibt, wo er ist.
Ja, voll.
Weil das wird, also es ist, bleibt in zwei Lagern permanent. Das ist
auch ein bisschen dieses Prinzip, du beachtest auch in erster Linie die Kommentare, die dir am meisten zusagen.
Ja,
also,
ja.
Also so, wenn du eh der Auffassung bist, hey, keine Ahnung, weil du in deiner Schulzeit irgendwann mal von irgendeinem türkischen Mitschüler auf die Schnauze bekommen hast, hart gesagt, weißt du? Nein, es ist ja genau so, dann ist es dieses, oh Gott, und irgendwie, ich wurde
Kartoffel genannt.
Ja, genau, ich bin als Deutscher genauso betroffen gewesen von Diskriminierung. Ja. Nee, Mann. Nee, deswegen nochmal das Prinzip,
nicht
ein Buch, oder da hätte ich mal ein bisschen über den Tellerrand hinaus, weil du bist definitiv kein Opfer von dieser Art Diskriminierung gewesen. Soll ich näher ans Mikro?
Ja.
Okay, sorry. Die Sprache funktioniert nicht.
Ihr müsst wissen, dass hier ist eine Pilotfolge, insofern
kann es sein, dass
da ein paar Soundprobleme gibt.
100
Gut, dass normales gemixt wird, mein Bester. Nö.
So, aber noch viel schlimmer, also obwohl genauso schlimm, man kann mit solchen Leuten auch einfach gar nicht sprechen.
Nein.
Also ich finde, wenn man schon nicht versteht, was Rassismus ist, dann kann man gar nicht erst anfangen, mit der Person zu sprechen. Ich habe so oft mit Leuten viel weiter schon im Kontext angefangen zu reden und dann irgendwann gemerkt, oh mein Gott, die Person weiß nicht mal, was die Definition von Rassismus ist. Und in dem Moment habe ich aufgehört, weil da kannst du, weiß ich nicht, da redest du dir den Mund fusselig.
Aber das ist immer ein interessantes Thema. Ich weiß genau, was du meinst. Und ich neige dazu, auch kein besonders geduldiger Mensch zu sein, wenn ich die Auffassung von jemandem nicht nur nicht teile, sondern eben keinster Weise nachvollziehen kann. Aber ob damit nicht die Aufklärung beginnen sollte. Das, also heute sind die Menschen fraglos dennoch aufgeschlossen als vor 50 Jahren. Das heißt, vermutlich sahen sich, also wenn ich die Geschichten höre von meinem Vater, als er hier vor 40 Jahren nach Deutschland kam, sind das schon nochmal andere Stories.
Ja, klar.
Weil natürlich schwarze Menschen noch viel weniger vorhanden waren in Deutschland. Und insofern durch den Ablauf, dass es irgendwann immer mehr Menschen mit Migrationshintergrund in Deutschland gab, haben sich natürlich auch irgendwie zumindest an einigen Fronten Vorurteile so ein bisschen verabschiedet, sag ich mal. Verabschiedet nicht, aber sind weniger geworden, sagen wir so. Und dann ist natürlich die Frage, ob wir da dann nicht weiter ansetzen sollten. Ne?
Das Ding ist klar, aber ich sehe mich da nicht in der Position, jemandem beizubringen, was das ist, wenn es sehr viele educated Black women and men und people in general gibt, die darüber schreiben und es ist alles öffentlich erhältlich. Und also, wie gesagt, es ist nicht so, dass ich gar nicht mit den Personen spreche, aber wenn ich merke, du weißt nicht, was Rassismus ist, sage ich, wenn dich das Thema wirklich interessiert und wenn du wirklich das Gefühl hast, dass es ein Change, eine Veränderung geben muss oder eine Weiterentwicklung, dann lies ein paar Artikel und lies ein Buch. Dann wird es schon was werden. Aber wenn die Person es dann nicht macht, dann ist es nicht mehr mein Problem. Weil du kannst auf die Person einreden, wie du willst. Aber wenn die Person schon nicht von selbst ready ist, was dagegen zu tun, dann braucht man, also dann muss ich nicht
Zumal
tired werden und reden und reden und reden.
Ich glaube, das Problem, voll gestottert hier, das Problem liegt schon in der Wahrnehmung des Problems. Weil Rassismus ist kein schwarzes Problem. Rassismus ist ein weißes Problem, weil es ist von Weißen kreiert, es ist von Weißen entstanden oder hervorgerufen worden. Die Auswirkung dessen ist leider bei Menschen mit Migrationshintergrund oder bei schwarzen Menschen oder People of Color in general. Und das Problem ist also, die weiße Wahrnehmung darauf ist, ja, das ist euer Problem. Ich frage jetzt ja schon, warum erklärst du es mir nicht? Wobei die richtige Wahrnehmung sein müsste, ey, das ist ein von uns, in Anführungsstrichen, uns, Generationen vor uns und so weiter, kreiertes Problem. Warum lese ich mich nicht ein und versuche, meinen Beitrag zu leisten? Und das ist genau, ne, das ist das, wo sich leider viele, glaube ich, auch bei meinem Poem, wo sie es nicht verstanden haben und wo ich sehr deutlich gesagt habe, so, dass es nicht mein Fehler ist, aber eben meine Verantwortung, ja, weil ich eben diese Verantwortung mittrage, generationsübergreifend. Genauso wie die Auswirkungen generationsübergreifend auf den Schultern von BPOCs lasten, wo man dann einfach sagen muss, okay, um dem Ganzen irgendwie entgegenzutreten, müssen die weißen Leute anfangen, ihre Position zu reflektieren und rauszufinden, okay, dieses Problem ist entstanden aufgrund von XYZ, die Auswirkungen liegen bei diesen Personen, vielleicht sollte ich die jetzt nicht auch noch nerven, dass sie mir bitte erklären, was ich machen soll.
Ja.
Ne, und deswegen, es gibt genügend Werke, so wenn man jetzt einfach nur von dem Buch Exit Racism ausgeht. Allein wenn man nur das hört oder sich anliest oder ja, ich habe es zum Beispiel als Hörbuch gehabt, dann lernt man einfach schon extrem viel über den Perspektivwechsel. Und wenn einem das dann nicht gepasst hat, dann kann man sagen, ja, okay, gut, vielleicht stehe ich auf der falschen Seite dieser Debatte. Und wenn man aber merkt, okay, das bewirkt was bei mir, dann kann man sich ja auch weitere Werke dazu anschauen.
Ich meine, ich glaube, bei solchen Büchern ist schon das Problem, dass irgendeine Jacqueline aus Eppendorf so die sagt, nee, aber jeder von uns kennt diese Argumentation irgendwie, ich habe schwarze Freunde, so ja, meine Freunde danke, sind haben danke, alle Migrationshintergrund ja. So dass die sich einfach gar nicht in der Bringschuld sieht zu sagen, ja, ich muss jetzt ein Buch namens Exit Racism auch noch lesen, also weil dieses, ich habe mit Rassismus nichts am Hut, also muss ich da auch nicht raus. Ja. Und das ist wenn ich kurz erzählen darf, ich musste auch mal einen Shoutout machen an einen anderen Podcast, Sammy Deluxe hat einen Wahnsinns Podcast gerade. Hochkultur heißt der. Und ich habe mir letzte Woche eine Episode mit Max Herre angehört, den ich jetzt noch viel mehr respektiert, sich ohnehin schon vorgemacht habe, der nämlich tatsächlich, und das ist immer so magisch, wenn, finde ich, wenn Menschen, bei denen man weiß, die sind so frei von Rassismus, der ist so drin in weißt du, der ist in so einer Community sozialisiert, die so sich so krass schon immer dafür eingesetzt hat, dass schwarze Menschen wahrgenommen und wertgeschätzt werden, der eine schwarze Frau und halbschwarze Kinder hat, wisst ihr, dass der sich dann dahinsetzt und einfach zugibt, dass er zu Zeiten von Brothers Keepers bei sich selbst einfach erkannte, also ich weiß nicht, ob ihr euch noch erinnert, Brothers Keepers, ja. Damals Adriano, letzte Warnung, und was die Leute, glaube ich, noch auf dem Zettel haben, ist, dass die Brothers Keepers eben damals mit dieser Gruppe von Menschen mit schwarzem Background in Deutschland diesen Song gemacht haben. Den hat jeder noch im Kopf, aber dass es daraus wirklich eine Institution, ein Verein entstanden ist, der Aufklärungsarbeit betrieben hat, der ist an Schulen gegangen, hat dort darüber gesprochen, wie es ist als Schwarzer in Deutschland. Die haben eigentlich das gemacht, was also du kannst nicht vorbildlich handeln, als sie es gemacht haben. So, haben dann aber auch ein Album gemacht und sind natürlich ihrer Linie in dem Sinne treu geblieben, dass weiterhin nur schwarze Künstler dort performt haben auf diesem Album. Mhm. Und Max Herre hat dann selbst gesagt, dass er es bei sich so richtig selbst entdeckt hat, dass er dann kurz so ein bisschen war auf all die Leute, mit denen ich sonst gemeinsam auf der Bühne stehe, also auf, okay, da ist anscheinend, ne, das da die gemeinsame Route vorbei und da darf ich jetzt nicht mehr mit. Und dass er sagte, er muss das richtig bei sich selbst erkennen, dass ihn das dann auch gestört hat, dass er sich auch gefragt hat, okay, aber warum denn ich denn jetzt nicht? Und wir sind doch sonst auch immer gemeinsam. Und er meinte eben, dass er da echt nochmal so 10 Jahre länger, jemand wie er, dem wirklich keiner von uns jemals was unterstellen könnte, weil der so, weißt du, am Start ist, dass er wirklich als ultimatives Vorbild dient, weil er praktisch wirklich nochmal das Problem nochmal bei sich sucht und einfach nochmal sich so mit der Materie versucht zu beschäftigen, natürlich auch, weil er weiß, er hat seinen Kindern, die dunkle Hautfarbe haben, gegenüber eine Verantwortung, dass er sich einfach nochmal so reinkniet in die Materie, dass er weiß, okay, es gibt gewisse Dinge, egal wie krass ich sozialisiert bin im Umgang mit schwarzen Menschen, es gibt gewisse Dinge, die werde ich nicht verstehen, so. Ja. Und die werden mich nie betreffen. Und alles, was ich tun kann, ist, so empathisch wie nur möglich zu sein, um mich so gut wie möglich mit der Materie auszukennen, wie gut ein weißer Mann irgendwie auch nur können kann. Und das ist meine Verantwortung. Und das ist so ein Ding. Shoutout an Max Herre. Krass. Ja, ich habe nochmal so einen Respekt, auch dass so ein Mensch das dann auch nochmal zugibt, dass er bei sich selbst da Fehler entdeckt hat, so.
Und das ist aber auch so eine Sache, also erstmal, ich glaube, dass kein Mensch frei von Rassismus ist, aber ich finde es auch heftig, also nice, Props zu Max Herre, alles gut, aber er sollte keine Props dafür bekommen, ahnst du? Also es sollte eigentlich selbstverständlich sein. Das ist so eine Sache, mit der ich jeden Tag ringe. Ich bin ich weiß nicht, ich stehe unter der Dusche und denke mir, Digga, ich check nicht, warum Leute nicht einfach gut zueinander sein können. Also das ist ja alles, was man braucht. Also es hat natürlich viel früher angefangen, aber im Endeffekt ist es ja nur, wenn du so nicht behandelt werden willst, dann behandle andere Leute nicht auch so. Das
man dir tut.
Genau. So, ob man jetzt religiös ist oder nicht, so, das sieht man überall. Also das ist so the main thing in life. Und ich muss wirklich sagen, ich verstehe es einfach nicht. Und ich verstehe auch nicht, dass Leute so viel Respekt bekommen dafür, dass sie normale, funktionierende Menschen in der Gesellschaft sind. Natürlich kann man ihm Props geben, sollte also, man natürlich aber auch.
Ich, Fürchen, also ich, gerade Props geben
ich ahne, dafür, nein, 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 er, ich ahne das und ich finde es auch gut. Also wie gesagt, I don't think he doesn't deserve it. Ich glaube aber trotzdem, dass es normaler werden muss, weißt du? Also es sollte kein Thema sein. Aber da sind wir sehr, sehr weit von entfernt und deshalb gebühren ihm halt auch diese Props. Also er verdient die, safe. Aber er sollte, also es sollte nicht so sein, dass man es krass
findet. Ich gebe ihm nicht Props dafür, dass er diesen Prozess gemacht hat. Ich gebe ihm Props dafür, dass er sich hinsetzt und zugibt, dass jemand wie er, der wirklich einen Ruf zu verlieren hat, irgendwie zu einem gewissen Zeitpunkt
selbst das finde ich, deserve keine Props, weil man muss verstehen, wir sind alle in diesem rassistischen System aufgewachsen. Natürlich haben wir alle schon diskriminierend und if you're white, rassistische Sachen getan und gesagt. Also klar, es ist nice, dass er sie ausspricht, aber
weiß da natürlich auch an seiner Stelle, muss man auch wieder ein bisschen zurückrudern, ihm ging es ja wirklich nicht um einen rassistischen Konflikt, sondern ihm ging es wirklich darum, dass er gemeint hat, er hat auf einmal so kleine Minderwertigkeitskomplexe.
Aber es ist ja auch racist, so.
Das lag ja nicht daran, dass er sagte, warum sind die ganzen Schwarzen auf der Bühne, sondern es lag daran, dass er dachte, das sind doch die Leute, mit denen ich immer sonst bin, und jetzt bin ich der Einzige, der auf einmal, und dass das eine super wichtige Erfahrung war für ihn,
Mal der Einzige zu sein. Genau, und
ich gebe ihm ja nicht Props für die Erfahrung oder so, sondern ich habe ihm wirklich an der Linie einfach, um mich da vielleicht nochmal zu erklären. So.
Nein, ich glaube gar nicht, ich finde es gar nicht schlimm, dass du es gesagt hast, überhaupt nicht. Aber ich glaube, dass es vor allem, also jetzt außerhalb dieser Dreierrunde zum Beispiel, dass es außerhalb, also es gibt so viele Leute, die sagen, oh, ich bin so dankbar dafür, dass meine Freunde sich damit auseinandersetzen. Ich bin so dankbar, also meine weißen Freunde, oder ich freue mich so und bla bla bla. Ich finde das einfach immer schwierig. Also ich habe auch weiße Freunde, die sich viel damit auseinandersetzen, und ich bin natürlich auch dankbar dafür, dass sie das machen.
Aber es ist auch deine Erwartungshaltung, dass
du es tun. Ja, es ist auch meine Erwartungshaltung, weil you're my friend oder if you're a person in the world, you should care. So. Ja, das ist das, was ich denke. Aber,
ja, also, aber wie du schon sagst, es ist halt leider noch weit weg.
Es ist noch leider, genau, es ist weit weg. Deswegen natürlich gebührt der Respekt, aber das ist trotzdem so eine Sache, die...
Manchmal denke ich, hilft es aber auch, wenn man so ein Everyday Hero quasi hat,
genau.
Um eben jemanden, der sich vorher damit noch nicht auseinandergesetzt hat, zu zeigen, ey, auch ich oder er oder wer auch immer hat mit Fehlern begonnen und an meinen Fehlern erkannt, dass was zu tun ist, und er gesteht sie ein, macht sich damit nicht zum A-Klasse-Mensch, sondern eben zum Normalo, der aber einen Weg hinter sich gebracht hat. So, wenn ich mich erinnere an meine ersten Unterhaltungen, damals in dem gemeinschaftlichen Lukulule-Verband.
Wo wir uns kennengelernt haben.
Wo wir uns alle kennengelernt haben. Shoutout
an Lukulule e.V. Hamburg, was geht ab? Wupp, wupp.
Das war für mich auch erster richtiger kultureller Punkt, wo ich gemerkt habe, okay, warte mal, da ist noch wesentlich mehr los, außer meiner eigenen Heritage und meinen eigenen kulturellen Standards. Und es sind einfach so viele unterschiedliche Menschen auf einmal zusammen gewesen. Und ich erinnere mich an Unterhaltungen über das Thema Rassismus, wo ich eben genau in der Position war, wo ich war wie, aber wieso ist denn das jetzt rassistisch, wenn dir jemand in die Haare fässt? So, wo einfach das Verständnis dafür nicht da war. Und ich meine, das ist jetzt 10 Jahre her oder so, na, noch nicht ganz, aber um die 10 Jahre her. Und es dauert, glaube ich, auch einfach, dieser Prozess, dieser Reflexionsprozess, sich irgendwo selber so sehr in Frage zu stellen, dass man die eigene Ethik hinterfragt. Weil, klar, vielleicht ist meine Intention nicht rassistisch. Vielleicht habe ich gar nicht vor, irgendjemanden zu diskriminieren. Aber es geht ja gar nicht mehr um die Intention heutzutage. Ja. Und das ist, glaube ich, das Problem. Es geht um die Wirkung. Es geht darum, wenn ich sage, oh, guck mal, der Indianer da drüben, weil zu Fasching, und da tatsächlich ein Native American irgendwo ist, der fühlt sich davon angegriffen, aber 100% und zu Recht. Und auch wenn meine Intention vielleicht gar nicht war, ihn jetzt in irgendeiner Weise zu diskriminieren oder ein Wort zu benutzen oder eine Terminologie zu benutzen, die rassistisch geprägt ist, habe ich es dennoch getan. Und die Wirkung bleibt die gleiche.
und da mich hinter Empathie
zu verstecken, bringt dann nichts.
Ja, und da beginnt dann Empathie, weil genau. Ich meine, das kennen wir sehr gut, glaube ich, jetzt, oder wir haben es schon zu häufig mitbekommen, solche Debatten wie, dass es jetzt halt irgendwie nicht mehr Zigeunerschnitzel heißen darf.
Ja.
Und das ist da, ich denke ja wirklich immer, was musst du für ein Mensch sein, dass du dich jetzt darüber aufregst?
Ja.
Du tust gerade so, als hätte ich dir ein krasses Recht genommen. Also tust jetzt wirklich, als hätte ich dir gerade dein Sofa aus dem Wohnzimmer geklaut, ne? So wirklich dieses, was ist hier gerade los? So, ich meine, von dieser ganzen N-Wort-Debatte brauchen wir eigentlich gar nicht anfangen, auch wenn man das natürlich gerne
macht. Was ich aber auch witzig finde, ist, dass wir hier Zigeuner und Indianer sagen, obwohl es nicht okay ist, das zu sagen. Also genauso schwierig.
Touché.
Also, I'm just saying.
Wobei, als Beispielwirkung war es eher gesagt,
glaube ich. Ja, aber wir sagen ja auch nicht als Beispielwirkung das N-Wort.
Ja.
Also, das ist so
tief in uns schon drin. Also, das ist jetzt irgendwie Soße ungarischer Art heißt und dass das Menschen stört. Nein, so heißt es ja jetzt, ne? So, dass das jetzt einfach Leute gibt, deren Nachmittag irgendwie dadurch bereichert wird, dass sie sich darüber aufregen dürfen.
Ja, aber das ist Standard, das ist Deutschland.
Ja, und das ist halt so ein Problem. Und wisst ihr, und das ist halt, glaube ich, das auch das Problem, und das können wir auch teilweise wirklich in der AfD-Wählerschaft finden. Problem ist, dass nicht jeder, der hin und wieder rassistisches Gedankengut vertritt, durch und durch Rassist ist. Und das macht sie ja so problematisch.
Richtig.
Wenn wir einfach sagen könnten, ey, ist doch ganz klar, da draußen sind die Nazis, weil das sind die mit den Springerstiefeln und Glatzen, dann wäre unser Problem super simpel.
Ja.
So, dann könnten wir einfach sagen, ey, guck mal hier da draußen, da läuft gerade so ein Typ rum. Ja, klar, das ist Nazi, weil du siehst es.
Ja,
genau, das ist so, alles gut. Aber das Problem ist, dass du auf einmal irgendwie Rassismen und Rassismus erlebst in Freundeskreisen, in Nachbarschaften beim Bäcker. So, weißt du, dass du dir einen Döner kaufst und da dieser Dealer von nebenan, der jeden Tag dann Döner kauft ist und dann aber auch irgendwie im nächsten Atemzug sagt, aber langsam sind es ganz schön viele von euch. Weißt du, so dieses, das ist ja wirklich, das ist ja eigentlich das Problem und das, und das meinte ich auch vorhin mit dieser Aufklärungsarbeit. Also ich sag's auch selbst, ich bin da bei dir. Ich hätte auch keine Geduld für. Ich hätte keine Geduld. Und ich glaube auch, dass es vermutlich auch insbesondere Altersgruppen gibt, bei denen es dann hart gesagt zu spät ist. Ich glaube, wir brauchen zu einer 70-jährigen Frau nicht mehr gehen, die sagt, nee, ich habe schon immer N-Wort-Kuss gesagt und ich werde das auch weiterhin sagen, weil sie eben so tut, als würde man sie gerade eines Menschenrechts berauben. Ich glaube, bei der ist es zu spät. Ich glaube tatsächlich, ist es nicht zu spät bei einem Jungen, der irgendwie 20 Kilometer südlich von Hamburg aufwächst, der einfach wirklich original keinen einzigen Mensch mit Migrationshintergrund je näher persönlich kennengelernt hat und dessen ganze soziale Wahrnehmung daher rührt, dass er auf einer Schule ist, in der halt alle aussehen wie er. So.
Ja.
Dessen ganzen Ressentiments und Vorurteile wirklich daher kommen, dass er irgendwie Fernsehberichte sieht, beziehungsweise naja, vielleicht noch nicht mal das würde jetzt schon wieder implizieren, dass er wirklich krasse Vorteile hat, sondern dass es mir wirklich darum geht, er hat vielleicht eine Form von Scheu in sich und Sorge, weil ihm das einfach von klein auf so eingetrichtert wird. Und ich glaube, es ist ein schmaler Grat, bei so jemandem dann zu sagen, okay, so jemandem wie dir, also dir mache ich die Tür nicht mehr auf.
Nee, das sorgt eben auch dafür, dass der dann aufs andere Ufer geht, ne? Wenn man die Tür zumacht, dann sucht er sich eine andere Tür, wo er leichter reingehen kann.
Ja, aber it's not my responsibility.
Ja, also ich check den Punkt,
Also ich ahne es auch, ich glaube aber auch nicht, dass eine alte Frau, also ich ahne schon, das ist too late kind of, aber sie wird trotzdem nicht verschont werden. Also ich werde trotzdem sagen, that that's wrong and I'm gonna give her something to think about.
Ja, nee, ich meine, aber die werde ich nicht mehr aufklären. Das meine ich
aber,
ich suche
also es kommt aber auch auf die Person an. Also ich würde auf jeden Fall ihr was zum Nachdenken mitgeben und dann nimmt sie es an und denkt drüber nach oder nicht. So, wenn sie nicht drüber nachdenkt, dann denkt sie halt nicht mehr drüber nach, aber I'm not gonna not try, so.
Mhm.
Aber auch bei einem Kind jetzt, keine Ahnung, wie gesagt, erstens, if I don't get paid for it, I'm not doing it.
Mhm.
So.
Mhm.
Well.
Yeah.
Yeah, okay.
Are you getting paid right now?
Yeah, aber das ist nochmal was anderes.
Ja, aber du wirst doch nicht immer nur durch Geld bezahlt.
Facts. Oh, look at you being sweet.
Ja. Okay. Thank you.
Great, let's not talk English.
Warum nicht?
Because I cannot speak English very well.
I cannot more.
Let's naja, go. Auf jeden Fall glaube ich, dass es da andere Möglichkeiten geben muss, als ein Individuum, das einem kleinen Jungen erklären muss, warum die Welt so ist, wie sie ist, nur weil,
klar,
weißt du, nur weil er es anders nicht mitbekommen hat. Klar, ich werde den jetzt nicht.
Aber ganz plakativ jetzt gesagt, so, Philipp ist jetzt ein sehr, sehr aufgeschlossener Mensch, verstehst du? Und das hat viel damit zu tun, dass er einfach vielleicht auch in einem Umfeld, dass er zum Beispiel Lukulule in einem gewissen Alter kennengelernt hat, dass er einfach wirklich reingekommen ist in eine andere Welt, als es viele andere tun. Das heißt, wenn du jetzt, keine Ahnung, irgendwo in Mecklenburg-Vorpommern aufwächst, du hast selbst gearbeitet.
Ich war Lehrer, dann, da, ich hab Stories.
Ja, genau, bitte, hau einfach raus. Ich mein's gerade richtig ernst. Also es erzähl mal kurz erstmal, was ich meinte vielleicht damit.
Ja, also, es ist aber wirklich genau das. Ich war, wie gesagt, in MacPom in der Schule tätig, jetzt 2 Jahre als gymnasialer Französischlehrer. Und da waren original vielleicht ja 2, 3 Schüler mit Migrationshintergrund, der Rest war halt Kartoffel. Was ja auch okay ist, aufgrund, ne, ist halt so, der dortigen Demografie ist das halt so, ist in Ordnung. Aber die Konflikte, die dadurch entstehen, sind halt nicht in Ordnung. Ich hatte einen Jungen bei mir in der Klasse, ich weiß nicht genau, woher seine Mutter kam, auf jeden Fall nicht aus Deutschland quasi, und das wurde ihm sehr, sehr oft vorgehalten. Im Sinne von, was heißt vorgehalten, nicht als deine Mama kommt nicht von hier, sondern kleine Kommentare. Ne? Da wurde hier mal irgendein kleiner Spruch gebracht, dann wurde da mal irgendeine Referenz gezogen zu, im Schulbuch war dann eine schwarze Person, ah, das bist ja du. Sowas, ne? Wo man dann einfach merkt, okay, warte mal, hier muss ich kurz intervenieren. Und das war am Anfang echt nicht einfach, weil es eben Kinder sind und man sich denkt so, ja, okay, eigentlich unschuldige Seelen und so weiter. Aber wenn das jeder denkt, dann gehen sie eben mit dem gleichen Gedanken gut weiter und denken eben nicht drüber nach und hinterfragen nicht. Und da musste ich dann wirklich auch unangenehme Unterhaltungen mit den Schülern führen und sagen, A, wird das hier nicht toleriert? B, solltet ihr euch mal Gedanken drüber machen, wo das herkommt und dass das einfach keinen Platz in dieser Gesellschaft mehr hat. Und wenn ihr euch nicht damit auseinandersetzt, dann werdet ihr mit falschen Vorstellungen und menschenverachtlichen Vorstellungen durchs Leben gehen und werdet damit stetig Probleme verursachen und im Endeffekt auch Probleme haben. Gut, das in der siebten Klasse oder in der siebten Klasse so zu verklickern, ist nicht unbedingt einfach, genauso wenig wie der 8. und der 9. Aber ich denke, also mir war es damals wichtig, das zumindest nicht einfach durchlaufen zu lassen. Aber im Kollegium zum Beispiel habe ich mir die Mühe tatsächlich nicht gemacht. Da saß ich im Lehrerzimmer und dann kam einer rein und war der Meinung, er müsste jetzt einen N-Kuss essen und das auch kommentieren. Und meinte dann, ah nee, das darf ich ja gar nicht mehr sagen. Dann hat er es M-Kuss genannt, als wäre das besser. Und meinte, ach nee, das darf ich ja auch nicht mehr sagen. Verdammt, was darf ich denn überhaupt noch sagen? Das ist doch einfach ein Scheiß und bla und pipapo. Und ich saß da so, also schwer ist es halt auch nicht, ne? Nennst du einfach Schokokuss. Und dann war so wie ja und hat dann gleich eine Referenz gezogen. Meine Freundin ist halbschwarz, kommt aus Frankreich, die hatte ich einmal mit an der Schule, wobei halbschwarz auch nicht der richtige Term ist, hat einen weißen Vater, eine Mutter aus Mali.
Mixed race,
ja. Und er meinte dann, ja, das hörst du sicherlich oft mit deiner Freundin. Die Diskussion hast du schließlich andauernd. Und da habe ich
in dem Moment fängt das sich eine von mir.
Oh, Bruder, da habe ich nur noch gedacht, okay, wie komme ich aus diesem Klassenzimmer raus, ohne zu explodieren? Er hat dann seinen Schokokuss gegessen und Diskussion war vorbei. Wo ich mir dann auch gedacht habe, da hätte ich vielleicht auch einen Aufstand machen können. Zu dem Zeitpunkt wusste ich aber auch, dass ich gehe. Aber auch das ist keine ja. Ausrede eigentlich, sondern eher.
Ja.
Aber das ist nämlich genau das, was man merkt da auf dem Land. Das ist einfach ganz anders so und eine ganz andere Einstellung auch dazu.
Um auch nochmal, weil ich einfach vorhin auch dieses Beispiel genannt habe, mit Kindern und Jugendlichen, ich erinnere mich an, also es ist glaube ich so vom Ex, also wenn ich beurteilen müsste, von der Extremität her, war das krasseste, glaube ich, was ich je erlebt habe, weil es halt von einem kleinen Kind kam. Ich war damals 11, 12 Jahre alt, war mit meinem Vater, wir hatten damals einen Wohnwagen in der Ostsee in der Nähe von Grömitz und waren irgendwie im Sommer, waren abends irgendwie da spazieren, er und ich, und dann kam uns da so eine Familie entgegen, also Eltern, ein kleiner Junge, und der war, Leute, der war einfach noch ein halb Baby, der war 3, vielleicht 4 maximal. Und wir gehen an dem vorbei und mein Vater und ich unterhalten uns, und auf einmal bleibt dieser kleine Junge stehen und schreit, ich hasse braune Haut. So. Und zwar halt so, Schock. Und die Eltern sagen nichts und gehen einfach weiter. Das Kind geht auch weiter. Und wir bleiben so stehen und ich habe meinen Vater auch noch nie so schockiert erlebt. Er guckt mich einfach auch an und ich weiß noch, wie er genau zu mir sagte, am meisten, also schockiert ist er jetzt noch nicht mal, dass seine scheiß Eltern darauf nicht reagieren, ne, Vorzeigeeltern auf jeden Fall, und sich nicht mal schämen, sondern er meint, er hat das ja richtig
Mit Überzeugung.
Gesehen. Ja, und vor allen Dingen, er hat gesagt, braune Haut. Er hat nicht geschrien, ich hasse schwarze Menschen oder so. Mhm. Er hat geschrien, ich hasse braune Haut. Es wirkte wirklich auf diesen, nee, ich greife jetzt deine Hautfarbe gerade ganz spezifisch an. Es wirkte richtig auf, nee, ich weiß genau, was ich hier sag. Und so, und du weißt, im nächsten Moment aber auch, ey, das ist so ein kleines Kind, das kann ja kein Rassist sein. Also, wo hat es das aufgegriffen? Weißt du so? Also, wo hat es gehört? Okay, die Eltern haben sich nicht unbedingt so verhalten, als würden sie sich dafür schämen. Gut, lässt schon mal ein paar Zusammenhänge zu und vermutlich auch nochmal im Kindergarten oder was weiß ich, aufgegriffen. Und das war jetzt so ein Ding, okay, und dann denke ich natürlich auch, ey, ich weiß ja nicht, das ist mittlerweile 17, 18 Jahre her, was weiß ich. Und das ist vielleicht mittlerweile irgendwie so ein Anfang 20-jähriger Richter, richtig netter Junge geworden, wisst ihr, der vielleicht sich Bücher reingezogen hat, die du ihm empfehlen würdest. Und weißt du, das meine ich, es hat, glaube ich, so viel mit, wirklich mit dem Umfeld, mit dem Sozialisieren zu tun und wer weiß, also wir wissen das natürlich sowieso nicht. Kann auch sein, dass der Kleine auch aus einer
kleiner Großstadt, Nazi geworden ist.
Ja, oder dass er auch wirklich aus einer Großstadt kommt und irgendwie auch mit eben von einem kleinen schwarzen Jungen aus seiner Kita verkloppt wurde und sein Vater ihm das dann nochmal so beigebracht hat. Ist jetzt auch scheißegal. Ich meine nur, ich glaube halt schon, dass es irgendwo noch wichtig ist.
Aber das ist ja auch schon, sorry. Aber das ist ja auch schon ein Problem. Dass
ja,
also selbst wenn ein kleiner schwarzer Junge ihn verkloppt hat, dass er das
dass er das auf dann die zu Hause, Hautfarbe nein, auch bezieht. So, dass er da sowas dann vielleicht zu Hause erzählt und der Vater dann zu sagt,
dem kann so nichts anderes erwarten.
Ja, so, ja, genau, kein Wunder, die laufen auch von Tür zu Tür und bieten Drogen an. Ja, so, weißt du, so, das ist genau das Ding, so. Ich meine nur, es ist, glaube ich, so ein krass, das ist eine schwierige Sache, finde ich.
Das Ding ist ja eigentlich nur, es kommt ja nicht mal nur auf den Umfeld an, sondern es geht einfach darum, dass die Gesellschaft so
triggert,
gepolt. Nee,
gepolt.
Gepolt, gebaut, whatever ist, dass ein kleiner weißer Junge weiß, dass braun was anderes ist als weiß. Ja. So. Also in Hautfarbe. Was
schlechteres
sogar. So, und das reicht ja schon, dass man im Fernsehen nur weiße Menschen sieht, gefühlt. Und dass man, wenn man rausgeht, du hast deine weißen Ärzte und du hast deine weißen Kassierer und du hast deine weißen Busfahrer und du hast deine weißen alles, basically. Und gerade in Deutschland ist es ja so, dass viele von uns, die jetzt in unserem Alter sind, sind erste Generation. Das heißt, wir sind noch dabei, uns hier zu, weiß ich nicht.
Die schwarzen Akademiker kommen alle gerade erst.
Genau, so, und es ist ja nicht so, dass es die nicht schon immer gab, so. Aber ihnen wird halt einfach ihnen wurde vor allem damals nie Raum gegeben, weil du warst als schwarze Person einfach nicht, gut, dass du schlau bist, aber, it's not gonna do anything over here, so. Mhm. Und da muss einfach Repräsentation am Start sein. Es bringt halt nichts, wenn du deinem Kind erzählst, schwarze Menschen sind genauso gut wie weiße Menschen, weil da fängst du ja schon an. Mach einfach keinen Unterschied. Wenn du, weiß ich nicht, das ist, also ich will das Problem jetzt nicht gleichstellen, aber das ist, wenn du eine Person mit einer körperlichen Behinderung siehst und dann dein Kind sagst, oh, diese Person hat ein Bein weniger als du, das heißt, du musst die Person aber genau gleich behandeln. I don't know. Sollte man genauso wenig tun.
Hast du ja so die Person drauf aufmerksam
eben. Gemacht, du hast jetzt darauf aufmerksam gemacht und ich werde jetzt für immer und ewig darauf achten, dass ich ihn genauso behandle wie alle anderen, obwohl. Und
damit behandelst du ihn direkt schon nicht
wie. Genau, und damit behandelst du sie eben nicht, ihn schon nicht so wie alle anderen, weil wenn er kacke ist, ist er kacke. Kannst du zu ihm auch scheiße sein. Nur weil er ein Bein hat, heißt
genau,
es nicht, dass du.
Genau, ist, glaube ich, so ein bisschen dieses Prinzip von. Dadurch, dass du unterscheidest, machst du es halt schon nicht besser.
Eben.
Und manchmal meinst du etwas voll gut und es hat trotzdem keinen guten Effekt, so.
Also es ist ja klar, dass schwarze Personen anders behandelt werden als weiße Personen. Also da sollte man nicht in Farbenblindheit verfallen, so. Aber man sollte, gerade wenn man Kindern das beibringt, sollte man da keinen, und also Antirassismus beibringen heißt nicht, der und der
alle sind gleich.
Steht gleich.
Genau, alle sind gleich. Ist
sondern
es nicht.
Es gibt einfach manchmal auch Arschlöcher und es gibt richtig coole Menschen.
Eben.
So. Und die bewertest du.
Und erst wenn das richtig manifest, also selbst. Und ich muss aber auch sagen, es reicht ja nicht, den Kindern das beizubringen, weil wenn die Gesellschaft dir was anderes beibringt,
dann das wäre nämlich der nächste Punkt.
Es ist so ein Riesenspektrum. Es reicht nicht nur, wenn deine Eltern geil sind.
Genau.
So.
Also eben, ich wollte nämlich gerade sagen, das wäre jetzt der nächste Punkt, dieses, dass du mit einer richtig guten Absicht deinem Kind versuchst, klar zu machen, ey, du solltest jeden gleich behandeln, weil der da ist genauso wie der, ist dann gut gemeint, auch wenn das halt direkt wieder eine Problemstellung mit sich bringt. Bloß, selbst wenn das Kind das von dir nicht so beigebracht bekommt, diesen Unterschied, wird es das spätestens irgendwann dann durch die Gesellschaft so erleben.
Ich finde das sehr interessant. Wir haben in Hamburg jetzt eine Petition gegründet vor zwei, drei Monate ist es her. Black History in Deutschland. In Hamburg ist halt jetzt auch mit vertreten und da geht es eben genau darum, Antirassismus beizubringen und auch deutsche Kolonialgeschichte so aufzuarbeiten, dass ein realistisches, ein repräsentatives Bild davon geschaffen wird, wo man sich nicht ständig dahinter versteckt, dass man den Weltkrieg ja verloren hat und deswegen
insbesondere in der Schulbildung meinst du?
Ja, ja, genau, insbesondere in der Schulbildung. Aber da stelle ich mir halt auch die Frage, wie setzt man das um? Genau wie du es schon eben gesagt hast. Wenn mir jetzt jemand sagen würde, stell dich mal vor die Klasse und mach mal ein Antirassismus-Training, flop, wird nichts. Hm. Weiß ich jetzt schon. Ich würde, glaube ich, in so viele Dinge reintappen, die mir dann im Nachhinein erst bewusst werden, okay, warte mal, jetzt schaffe ich ja gerade Unterschiede, um die Unterschiede wieder abzuschaffen. Ja. Und das kann ja nicht funktionieren. Es ist ja wie Feuer mit Feuer. Aber ich wüsste zum Beispiel auch keinen Weg, wie man ohne den Unterschied hervorzuheben, den Unterschied negieren kann. Hm. Weil wenn wir davon ausgehen, dass Kinder, wenn sie geboren sind, in der Wahrnehmung Mensch als Mensch wahrnehmen, aber natürlich dennoch Farbe sehen können, logisch. Die können sehen, wenn Mama reinkommt, die weiß ist, und dann können sie sehen, wenn Onkel sonst was reinkommt, der nicht weiß ist. Können die sehen, klare Sache. Aber wo fängt die Wertung an? Wann kommt die Wertung rein und wer bestimmt diese Wertung?
Ja.
Und das ist, glaube ich, der Knackpunkt. Das ist tierisch schwierig für mich. Und ich glaube auch für viele andere nachzuvollziehen, weil wer erinnert sich noch dran, wann die ersten Bilder, die vielleicht auch rassistisch geprägt sind, wann sind die entstanden? Ist es durch Pippi Langstrumpf gewesen oder wann ist es passiert? Mhm. Ne, und das ist, glaube ich, echt schwierig. Und da braucht es noch so viel Aufklärungsarbeit, auch für die Menschen, die Aufklärungsarbeit leisten sollen.
Es gibt ja super tolle Menschen, die das machen. Ja. Da muss man halt.
Aber zu wenige.
Ich weiß nicht, ob es so viel zu wenige gibt. Ich glaube einfach, dass nicht. Es wird kein Effort gemacht, dass die Leute, die das wissen sollten, nämlich Lehrer, dass die von denen gecoacht werden, geschult werden, von den Leuten. Also es gibt Leute, die einem das beibringen können. So, also es ist jetzt nicht so, dass es keinen Weg gibt, Kindern und auch Erwachsenen, Lehrern und sonst was, diesen Weg näher zu bringen, dass man das macht. Ich wollte eben gerade was sagen, ich habe es voll vergessen. Scheiße. Hm.
Naja,
Kuchen ist lecker.
Joy hat Kuchen gemacht.
Hm. Philipp, ich glaube, ich weiß ja, was du meinst.
Ich wollte was anderes sagen.
Okay. Vielleicht ein bisschen in der Pädagogenschiene warst du, glaube ich, oder vielleicht wolltest du darauf ein bisschen hinaus?
Keine Ahnung, vielleicht
hätte es mir... Da hätte ich jetzt gerade vorher gerätscht noch. So. Aber ich glaube, so Pädagogen, Lehrer und Erzieher und so sind auch nochmal ein Thema für sich. So. Und ich glaube, dass auch wenn wir jetzt schon lange keine Kindergartenkinder mehr sind, glaube ich, dass sich vieles nicht geändert hat in den letzten
Jahren. Genau, ich glaube, es ist mir eingefallen. Wenn man sowas beibringt, I don't know if that's correct, aber man muss deutlich machen, dass... Ich weiß nicht, ob es stimmt. Ich denke gleichzeitig. Deshalb ist es schwierig.
Ey, wir haben eine Pilotfolge. Wir machen so lange, wie wir Bock haben. Alles gut.
Ich überlege gerade, ob es... Weil ich meine, jeder Mensch hat verstanden, dass das, was Hitler getan hat, schlecht war.
Ja,
so.
Ja, nicht jeder Mensch verstanden.
Ja, aber guck mal, in der Gesellschaft... Also es ist, glaube ich, schon klarer, dass du eine jüdische Person jetzt nicht, also ich glaube, die Deutschen verstehen, dass das deren System war, so, ne? Ich glaube, dass die Deutschen das verstanden haben.
Ja,
so.
Wir haben Juden
umgebracht. Und ich frage mich gerade, wie das gemacht wurde. Mhm. Und genau das musst du auch für alle anderen Formen von institutionellem
Rassismus,
Rassismus und Diskriminierung. Also, weil man muss schon sagen, dass jüdische Personen, die damals umgebracht wurden, es wurden auch schwarze Personen umgebracht und alle anderen, weil für mich war es immer so, Digga, es waren auch schwarze Personen hier, voll, was mit denen passiert, ne, habe ich nie geahnt, so. Ja. Aber dass die gehonored wurden hier in diesem Land, also sie werden jetzt ja mit, weiß ich nicht, Denkmälern und so. Also dafür,
du bist viel schneller Antisemit als Rassist in Deutschland. Das muss man einfach mal so sagen. Ja. So, du wirst viel schneller Antisemit.
Genau.
Eine Wahrnehmung dafür geschaffen.
So, genau, weil eine Wahrnehmung dafür geschaffen wurde. Hoffe, weil einfach immer und immer und immer
was dafür, dass ich das gesagt habe. Aber das ist ein Fakt.
So. Ja, ist so. Und genau so muss das beigebracht werden. Das ist jetzt aber natürlich nochmal schwieriger, weil es so oft geleugnet wurde, dass Deutschland da überhaupt irgendwas mit zu tun hat, mit Rassismus, schwarzen Personen vor allem gegenüber, dass es schwieriger ist, da anzusetzen, glaube ich.
Ich glaube, es hat auch viel damit zu tun, dass Rassismus hier krass definiert ist.
Das ist genau das, was wir meinten.
Genau, also dass Rassismus gefühlt hier in dieser Gesellschaft immer erst dann beginnt, wenn jemand echt ein krasses Schimpfwort zu dir sagt. So. Oder so ganz, ganz
offensichtlich.
Siehst du, einfach zu offensichtlich.
Schon ist man raus.
Ja, eben. Ja,
so, genau, genau. Dann heißt das Wort, okay, du bringst jetzt aber die Rassismuskeule oder die Nazikeule, weil du unterstellst mir, dass das. Nein, ich unterstell dir gar nichts. Ja, ich mach dich gerade darauf fest, was du gerade gesagt hast. Ja. So. Und das ist auch nochmal eben so ein Prinzip, das, was ich eigentlich vorhin auch meinte mit diesem, so du musst ja kein krasser Nazi sein, um was Rassistisches von dir zu geben. Richtig, du hast vielleicht einfach gerade was Rassistisches von dir gegeben und es ist mein gutes Recht, dich darauf aufmerksam zu machen.
Keiner, der in Deutschland aufgewachsen ist, ist frei von Rassismus. It's just a fact. If you're a white person, you are racist. And it's not fine, aber that's fine. So, komm damit klar und versuch was dagegen zu tun. Es bringt nichts zu sagen, ich kann doch kein Rassist sein. Das geht doch gar nicht. Genau. Ja, wenn du Deutschland verstanden hast und die Welt und die Gesellschaft verstanden hast, weißt du, okay, wir sind alles Rassisten und wir können eigentlich nur das Beste tun, um weniger rassistisch zu sein.
Genau. So. Die ist zumindest in den Bewusstsein.
Und eine Sache, die finde ich auch sehr wichtig, ist die Aliyah auf Instagram, Aliyah Adeyemi, ich glaube, sie heißt Aliyah Adeyemi, sagt, ist, wir als schwarze Person, wir gehören ja nicht hierhin. So. Und ich glaube nicht, dass es einen Moment geben wird, wo wir hier so akzeptiert werden, dass wir unser Ding zu 100% machen können. Weil egal, was wir machen wollen, we gotta go through a white person. Es ist einfach ein Fakt. Mhm. So, ich habe letztens mit jemandem gesprochen, auch einem schwarzen Typen. Wir saßen in einem Restaurant in der Kette und ich meinte, ganz ehrlich, egal, was du machen willst, you gotta go through a white person. Allein, dass du hier an diesem Tisch sitzen darfst. Wenn der Besitzer dieses Restaurants nicht möchte, dass schwarze Personen hier sitzen, then it's not gonna happen. Ja. Weißt du? Also,
dann kriegt er einen Shitstorm, aber
ja, aber dann ist es halt so, aber mehr auch nicht. So, also im Endeffekt, there's not a moment ever where we can be some if we don't do it for ourselves. Es wird keinen Moment geben, wo wir irgendwo, also wir haben niemals einfach so eine Daseinsberechtigung, weil wir sind. Also außer wir machen es für uns selbst.
So
deshalb
wie bei deiner Story heute Morgen gleich. Was machen Sie denn hier?
Ja, genau. Eben, also ich muss direkt zeigen.
Du musst
also
dich
klar
rechtfertigen.
Machen,
du musst,
dass ich da bin. Und sie testen mich auch ein bisschen, habe ich das Gefühl darauf. Ja. Und ihr testet mich auch ein bisschen darauf, wie gut ich mich hier gerade angepasst habe. Also, ob ich mit
den
Gepflogenheiten hier umgehen kann. So.
Eben. Und deshalb glaube ich, also das ist jetzt vielleicht so ein bisschen negativ, so, aber it's a fact. So. Und ich glaube, wenn wir halt hier irgendwas erreichen wollen, dann müssen wir es für uns machen und nicht für andere. Und deswegen ist es, glaube ich, auch nochmal dieser Punkt von, ich werde dir als weiße Person jetzt nicht beibringen, wie du dich mir gegenüber verhalten sollst, wenn es Möglichkeiten gibt, das zu machen, ohne dass du mich jetzt, weil es ist auch eine Art von Ausbeutung, basically. Ja. So. Deshalb ist es.
Kannst du ja sagen, ich bring's dir bei, 50 Euro die Stunde.
Ja, I'm a do it. Like, ja. Aber why use me for a problem that you created?
Ja,
weißt
genau.
Du?
Ja, exakt das.
Ist problematic.
Ich will nicht ein Arschloch sein,
ja,
aber
wir müssen
kurz
unser
Parktickets erneuern. Wir können ja mal kurz eine Pause rein.
Wir können immer nur eine Stunde hier kostenlos parken und dann cheaten wir hier und stellen.
Sag das nicht.
Sag das doch nicht, ich wollte gerade sagen.
Ja. Hab doch nicht so Angst, ey.
Exploit das.
Ich hab vor gar keinem Angst. Ihr könnt mir alle gar nichts.
Jo, tschüss.
Okay, also wir machen kurze Pause. Bis gleich. So, da sind wir wieder im Treibholz, genau gesagt im Loft, Alsterdorfer Markt 18, zu unserem Podcast, der bis jetzt noch namenlos ist.
Wir haben gerade alle Einbrecher eingeladen, du hast einfach die komplette Adresse gesagt.
Ja. Ist abgeschlossen hier. Sicherheitsschlüssel ist am Mann.
Noch welches Stockwerk?
Hier sind ja nur Stühle, Mensch.
Und hier sind auch überall Kameras, kommt nicht her. Joy und Daniel sind beide noch am Start.
Was für eine Einladung.
Ja, auf jeden Fall. Sind beide noch da. Wir haben geendet mit dem Thema Rassismus und da steigen wir auch wieder ein.
Oh, Rassismus ist schon lustig.
Ich finde ja, dass das Thema so zu beleuchten extrem sinnvoll ist. Ich freue mich sehr über die Konstellation, die wir zusammengestellt haben jetzt hier. Daher Shoutout nochmal an euch beide, dass letztendlich so
Shoutout an dich.
Ja. Dankeschön. Dass so ein kleiner Gedanke dann doch sich manifestiert und zu etwas Realem wird, das ist, denke ich, sehr wichtig. Und ich finde, die Inhalte, die wir besprechen, auch wenn das alles hier gefreestylt ist, für alle, die sich fragen, haben die ein Skript? Nein, haben wir nicht. Wir sind Kontrast.
Ich glaube, das merkt man auch.
Meinst du? Ja. Meinst du, meine Kucheneinlagen haben gezeigt, dass wir kein Skript haben?
Ja,
genau, dementsprechend, wir sprechen einfach darüber, was uns durch den Kopf geht. Und Daniel, was geht dir durch den Kopf?
Der war gut, ne? Ich habe tatsächlich noch ein Anliegen. Und zwar, wir hatten uns vorhin nämlich über ein Wort unterhalten, das ich krass doll in meinem Sprachgebrauch im Alltag irgendwie integriert habe. Und zwar das Wort urban. Und ihr beide habt mich dahingehend aufgeklärt. Dass urban ein problematisches Wort ist, was mir überhaupt nicht klar war. Ich habe mein Musiklabel Urban Pioneer genannt. Deswegen könnt ihr mir erklären, warum es problematisch ist.
Nein, das haben wir aber also nicht kennst du? Nein, können wir halt echt nicht. Aber
wir haben halbgares
Wissen, wieder was.
Wie du so gerne sagst.
Ja, ihr halbgaren.
Ich habe das tatsächlich auch nur mal zwischendrin aufgeschnappt, während meiner Selbstbildung im Thema Rassismus. Ich kann mich nicht mehr daran erinnern, in welchen der Hörbücher, die ich mir da reingezogen habe, das mit vorkam, aber da wurde eben auch definiert, dass der Begriff urban eigentlich auch ein rassistischer Begriff ist, der letztendlich die Gegenden beschrieben hat, in denen die Menschen mit Migrationshintergrund quasi mehrheitlich sich aufhalten und auch eben die dafür gemacht wurden, dass sich genau diese Gruppen dort aufhalten. Also die kreiert wurden, um letztendlich das Stadtbild so zu prägen, dass man wissen kann, da in der Gegend, in dieser urbanen Gegend, da befinden sich jetzt XY die und die Leute und in den anderen Gegenden befindet sich dann mehrheitlich der weiße Kern der Stadt quasi. Das heißt also wirklich eine Aufteilung sollte damit gewährleistet werden und dementsprechend ist der Begriff urban von meinem Halbwissen her, was ich jetzt gerade habe, rassistisch konnotiert.
Ja, und ich habe tatsächlich auch ein bisschen was gegoogelt und einfach nur zu
Name-Dropping.
Verfestigen, was Philipp jetzt auch schon gesagt hat. Und vor allem im Musikbusiness ist es ja auch so.
Ja, daher habe ich es nämlich.
Urban genau. Music. Ding ist, ich habe es gerade nochmal gelesen und da gab es dieses Jahr erst auch voll die große Diskussion darüber. Die hat, glaube ich, auch Tyler, the Creator, ein bisschen angeschoben. Ja, thank you for the words. Indem er meint, er hat einen Grammy bekommen für Best Rap Album. Okay. Und hat gesagt, ich danke, dass ich mit der Musik, die ich mache, hier geordnet werde, aber er findet es absolut scheiße, dass er und die Leute, die so aussehen wie er, nur in Kategorien geordnet werden, die Rap oder als Urban betitelt werden. Ja. Weil da gab es auch noch ein paar Zitate von anderen Label, Musikproduzenten und Owners of Geschäftsführern von Labels, die meinten, dass Urban halt immer so eine Konnotation von das kann besser, es kann noch besser sein hat die. Und nichts Ausgereiftes ist, einfach weil es daher kommt. Es kommt halt aus dem, also gerade in Amerika war das so, dass es aus dem Bereich kam, wo African Americans in diese Areas gesteckt wurden und diese Areas als Urban betitelt wurden. Dann kam es nämlich in die Musik, es gab einen Radio-Host in den 60ern und 70ern, der dann diese schwarze Musik als Urban benannt hat, weil sich das einfach besser verkauft hat, als wenn er sagen würde Black Music. Ja. Und dass es deshalb eigentlich problematisch ist, dass man das jetzt noch so nennt und dass viele Awards jetzt auch, also Awardshows und sonst was, das Urban aus ihrem Programm rausgenommen haben, weil es problematisch ist, dass man die Musik, die schwarze Leute machen, als Urban bezeichnet, obwohl Urban genau diese, also obwohl Urban
Klassifizierung
eigentlich ist, genau. Ja. Also das ist einfach poor people in poor areas.
Making poor music.
Making poor music, basically, ja.
Hey Leute, so. Vor einer Stunde dachte ich noch, ich darf einfach ein Label haben, das heißt Urban Pioneer, ich darf meine Musik als urbane Musik bezeichnen und jetzt auf einmal bin ich so,
das Ding ist scheiße. Naja, das Ding ist, das du darfst es bestimmt machen. Nächstes Mal,
wenn ich mit irgendeinem Moderator spreche, der sagt, irgendwie, du machst urbane Musik, denke ich ja direkt. Schickst ihn direkt. Ja, dann ziehe ich ihm direkt eine rüber.
Ja.
Scheiße. Das Ding ist, du kannst ja Dinge für dich auch wieder neu benennen. Das ist ja genau das gleiche, diese Neunutzung von Wörtern, die eigentlich negativ konnotiert sind, von betroffenen Personen findet ja statt. Und es ist ja auch eine Form von Empowerment oder Widerstand. Dementsprechend denke ich, dass du, wenn du das urban für dich definiert hast und das auch in dem Kontrast zu der allgemeinen Definition quasi ja rechtfertigen, würde ich gar nicht sagen, aber benennen oder auch klarstellen kannst, dann mach dein Ding, Digga. Dann
und vor allem,
urbane Musik.
Was ich nochmal zu urban und sowas sagen muss, ist nämlich, warum da auch noch so viel Kritik ist, ist, dass gerade bei diesen Awardshows und Music Business und whatever, dass schwarze Musik einfach nur da reingesteckt werden kann. Es hat auch einer gefragt, warum kann meine Musik nicht Popmusik sein? Ja. Why does it have to be urban? Even though it's fucking Popmusik, but because I'm black, it's urban.
Ja, Chris Brown macht so ein richtiges Elektropop-Album, ist bei Best Urban Album nominiert. Echt? Ja, und keine Ahnung, so ein Justin Timberlake macht ein sehr souliges Album
und es ist Popmusik.
Zwangsläufig unter Pop. So.
Ja.
Und aber das ist ja auch ein Thema für sich nochmal.
Ja, Pop.
Ja, aber das macht ja Sinn. Populär heißt ja einfach nur
Pop. Und deswegen auch der Begriff World Music richtig problematisch. Und
jetzt, darf ich noch eins sagen? Weil jetzt wird es eigentlich interessant, wenn wir bei diesem rein musikalischen Thema, ist ja klar, dass mich das jetzt der interessiert. Aber,
wieso ist das klar, Daniel? Keiner weiß warum. Erzähl doch mal.
Nein, also jetzt ehrlich, also ich glaube, ich habe, aber das ist natürlich eine ganz subjektive Sache. Ich habe dadurch, dass ich halt nur mit schwarzer Musik irgendwie aufgewachsen bin und sozialisiert bin, würde ich es jetzt immer komplett als Angriff fast schon auffassen, wenn jemand meine Musik als Popmusik bezeichnet und war immer voll darauf aus. Also ab dem Moment, wo du meine Musik nicht urban eingeordnet hast, habe ich mich komplett angegriffen gefühlt. Mhm. Also ich wäre, auch wenn es gar nichts mit mir zu tun hat, wäre ich mit Jazz angenehmer, hätte ich einen angenehmeren Bezug zu, als wenn du sagst, dass hier ist Singer-Songwriter-Pop, weißt du so? Ja, oder Folk, genau, obwohl Folk ja, wie wir jetzt mittlerweile auch wissen, und genau wie Country und so, auch alles schwarze Musik ist im Kern. Ist aber unabhängig jetzt davon, ich habe urban als was komplett Positives für mich verbucht, weil es irgendwie
eine komplette
Identifikation für mich ist, wisst ihr? Also so, keine Ahnung, wenn jetzt alle meine Heroes, die ich immer als urban gesehen habe, weil das Wort war, das ich zu ihnen verbunden habe.
Richtig, aber warum?
Ja, also eben, das ist jetzt,
ihr
habt auf jeden Fall meinen Hirnmatsch gemacht jetzt.
Ja.
Jetzt muss ich mich krass selbst
hinterfragen. Meins aber auch, weil ich dachte immer, okay, es ist eigentlich ganz schön, dass es diese Kategorie gibt, aber warum denken wir, dass es ganz schön, dass es diese Kategorie gibt, nur damit wir anerkannt werden, so, ne? Das ist genau also das Problem.
Und deswegen meine ich aber auch subjektiv. Es ist natürlich aber auch da hat ja jeder irgendwie nochmal seine eigene Story zu. Bei mir ist es so, jeder hat sein eigenes Päckchen, seinen eigenen Hintergrund und bei mir war es immer sehr dieses Ding, ich wollte, dadurch, dass ich einen sehr hellen Teint habe und nicht auf den ersten Blick dieses halb äthiopische für Menschen ausstrahle, wollte ich immer unbedingt, so gut es geht, trotzdem schwarz eingeordnet werden. Das war für mich ein Credo, so ist es, war mein Ziel. Insofern schwingt das sicherlich irgendwo in meinem Unterbewusstsein immer mit. Das heißt, wenn ihr mich unter Pop einordnet, habe ich das Gefühl, ihr wollt mich komplett weiß gerade verkaufen, so nach außen. Und ich wollte immer lieber, wisst ihr, für schwarze Musik stehen, weil das meine Musik ist und weil ich mich also so halt da...
Identität für dich.
Ja, voll. Deswegen meine ich, also für mich ist ein ganz ganz krasser Identifikationsfaktor, so das Wort. Aber okay, Joy, wenn ich jetzt sage, ey, mein ich habe da jetzt ein Album gemacht und ich sitze da dann irgendwo in irgendeinem Radiostudio, wahrscheinlich bei keinem der Großen, weil die mich nicht wollen.
Sowas nicht.
Und verkauft da dann mein Album nach außen so, dass ich sage, das ist irgendwie urbane deutsche Musik. Würdest du es dann negativ empfinden? Also würdest du sagen, ey, hättest du nicht sagen sollen, Mann?
Mit dem jetzigen Verstand würde ich sagen, ja, hättest du nicht sagen sollen. Ich glaube aber, dass es in Deutschland noch nicht so weit verbreitet ist. Also, dass es wahrscheinlich okay ist, dass du es so genannt hast. Mhm. Aber wenn man es weiß, sollte man es vermeiden, finde ich. Weil dann fängt man an, es hierher zu bringen und dann geht es hier genauso los. Es ist
schon
längst hier.
MTV Urban gab es ja schon Ende der
Kommt ja aber nicht von hier.
Es ist ja schon absolut da. So.
Ja.
Also ich meine, jeder Deutschrapper sagt, er macht urbane Musik. So. Und das sind ja, die wenigsten von denen haben einen schwarzen Background. So.
Hm. Ja, das stimmt.
Nein, das also halt eben, das war jetzt so ganz persönliche Frage, so, das hätte mich jetzt interessiert. Okay, wenn ich jetzt morgen im Studio sitze und sage, irgendwie in einem Interview, ey, wo würdest du dein Album ein? Und ich sage, ey, das ist so urbane deutsche Musik, so. Dann ob ich dann mir vorstellen muss, dass Joy da gerade sitzt, dass
ja, du denkst, ey. Warum musst du. Machst du sag das, einfach, es ist Black German Music, whatever, ja. Keine Ahnung. Weil, because that's what it is. Sagen, es weißt ist du, es ist genau, oder auch einfach deutsche Musik. Aber naja, man will sich. Man will sich, ja.
Da müssen wir ganz viel auf den Kopf stellen. Ja.
Vielleicht kann man dadurch ein bisschen provozieren, weil ich finde, Genre sollte nichts mit dem Interpreten zu tun haben. Und das haben wir jetzt ja gerade, haben wir gerade
festgestellt.
Ja,
voll. So,
wenn man da vielleicht ein bisschen den Rahmen bricht und sagt, ja, ich mache deutsche Musik, Punkt.
Ja, eigentlich habe ich dafür auch ein geiles Beispiel. Kennt ihr beide Shirley?
Ja.
So,
hab ich gestern mitgeschrieben.
Ja, doch.
So, Shoutout Shirley, tolle Sängerin. Und ja, ich weiß noch, Shoutout. Ich hatte mit ihr mal vor richtig langer Zeit auch mal ein Gespräch darüber, weil ich meinte, mich nervt's derbe, wenn irgendwo, keiner, irgendein Veranstalter, wenn ich das spiele, irgendwie Pop mit hinter mein Genre, hinter Soul R&B dann so Pop schreibt, weil ich weiß, er macht das nur, um irgendwie das Publikum, weil das Publikum mit Soul R&B ist Deutschland, kann damit nichts anfangen. Haben. Schreibt er noch einen Pop dahinter, weil es dann besser rüberkommt. Ja. Und sie meinte zum Beispiel, sie würde voll gern unter Pop eingeordnet werden, aber passiert halt nie. Sie meint, ich habe eiskalt wirklich so irgendwie in letzten Zeit nur Pop-Songs gedroppt und irgendwie immer, wenn ich einen Bericht sehe, es steht da mal R&B. So.
Ja, because you're black, that's
und,
it.
Ja, und deswegen,
the only reason, das und genau das Verrückte, ja.
Voll witzig, und wir haben voll so gedacht, oh, ich hätte gern dein Problem. Ja. Beide waren so, oh, ich wünsche, das wäre bei mir so.
Das Ding ist aber auch, und das jetzt aber, jetzt willst du noch was zu dem...
Zu Musik nicht, aber wo wir gerade von Shirley reden, fällt mir gerade ein Thema ein, wo ich gestern gerade einen Konflikt mit mir hatte. Gestern oder vorgestern.
Mal. Aber kurz davor... Ich finde, jetzt auch, wo du gefragt hast mit Urban und dass du es nicht wusstest und keine Ahnung was, ich finde, es ist wichtig, dass man versteht, dass all das über Rassismus, worüber wir hier reden oder worüber auch andere Leute reden, das weiß man ja nicht, weil man schwarz geboren ist oder halt nicht schwarz geboren ist, keine Ahnung. Das lernt man ja. Und ich finde es schwierig, wenn viele Leute sagen, ja, ich kenne mich mit dem Thema nicht aus, also will ich nichts dazu sagen. Also wenn du, sag lieber was, und dann kriegst du eins auf die Fresse, wenn es sein muss. Voll. Aber dann weißt du es beim nächsten Mal besser. Aber wenn du es gar nicht erst machst, dann you're gonna live with the problem for your whole life. Und das bockt halt todes nicht. Und deswegen sollten Leute einfach nicht Angst haben, Fehler zu machen. Natürlich gibt es Leute, die einen dann schon anders angehen und man hat das Gefühl, oh mein Gott, ich hätte lieber nichts sagen sollen. Aber ich habe letztens ein Zitat gelesen von, ich weiß nicht, oh mein Gott, Angela Davis. Und sie meinte, you don't go, oh, ich will das nicht falsch sagen, aber muss ich gleich nochmal googeln, aber irgendwie, you don't go through war without fighting the fight oder without taking bullets oder whatever, irgendwie so. Das heißt, wenn du für was stehst und für was kämpfst, you gotta take kriegst the bullets, du kriegst auch eins auf die Fresse, but you're not gonna stop running, so, weißt du?
Das passt ganz gut zu dem, was ich jetzt sagen wollte.
Wow.
Ich habe gestern auf die Fresse bekommen.
Also, warum ich heute so komisch aussehe. Nein, tatsächlich, bei dem Thema Shirley und da war ich mir nämlich, also Shirley ist eine Sängerin, sie ist Mixed Race, sagt man das dann, ja, ne? Hat sehr curliges Haar quasi und das ist, ich saß im Auto, bin gerade in den Netherfield Center eingebogen, Hashtag meine Gegend, Hood, und
du stehst voll darauf, deine ganzen Adressen zu droppen, so. Ne? Du willst auf jeden Fall ein paar Stalker haben,
was sollen die machen? Geotagging ist thing, insofern. Auf jeden Fall ging dann eine junge Frau mit einer anderen, älteren weißen Dame über die Straße und ich hatte für die Split Second einfach die, dachte ich, ah, das ist Shirley. Und war so, krass, warum, was macht sie hier auf der Ecke? Mach mal ein Fenster runter und so, hey Shirley. Sie dreht sich tatsächlich um, waren jetzt knappe 20 Meter Entfernung, mein Auto in Bewegung. Ich habe also ehrlich gesagt nicht wirklich Gesicht erkannt, aber sie hat tatsächlich reagiert. War so wie, hey, und ich so, na, alles gut. Im Weiterfahren sie so, ja, alles gut. Aber hatte dann einen ganz komischen Ausdruck im Gesicht, so ein, hä? Und ich war so, fuck, habe ich jetzt irgendwas falsch gemacht? Bin ins Parkhaus reingefahren und bin zu Instagram und habe Shirleys Account hochgerufen und dachte, ja, okay, ich schreibe mal kurz, vielleicht habe ich irgendwas falsch gesagt oder sie war gerade derbe getroubled oder so, weil da war eben auch die ältere Dame dabei, vielleicht war gerade irgendwas und also, ja, okay, schreibe mal, hey, ist irgendwas Komisches gerade gewesen, weil irgendwie habe ich das Gefühl, habe dich da irgendwie in einem weirden Moment erwischt oder habe ich dich erschrocken oder sonst was. Und dann schreibt sie mir zurück, hä, wann denn?
Ich hab's geahnt gerade. Ich hab's komplett
geahnt. Ich so, ja, eben gerade beim Netherfield Center. Sie so, ich bin in Griechenland. Ich so, wow. Wow, shit.
Aber okay. Griechenland ist nicht Netherfield.
Nein. Wow. Und ich dachte so, ja, okay, fuck. Dann habe ich sie jetzt tatsächlich mit einer anderen halbschwarzen oder eine Mixed Race Person verwechselt. habe diese Person mit ihrem Namen angesprochen, diese Person hat auf den Namen reagiert und mit mir eine Mini-Konversation geführt und mir dann einen weirden Look gegeben. Und ich weiß bis heute nicht, was ich darüber denken soll. Ach, weil auf der einen Seite, was sollst
du aber denken, Mann?
Ja, auf der einen Seite frage ich mich, okay, ist es jetzt von mir quasi als White Man eine Sache gewesen, wo ich dachte, ja, okay, fällt das unter das Kriterium, alle sind gleich und ich habe jetzt gerade irgendwie eine Verwechslung gehabt mit einer Person, weil ich eben bestimmte äußerliche Merkmale genutzt habe, um mir zu denken, das ist diese Person.
Ja. Warte mal kurz, das aber kann dir aber auch mit einer blonden weißen Frau
passieren. Das wollte ich gerade sagen, wenn mir das jetzt mit einer weißen Frau passiert wäre oder mit einem Kollegen von mir.
It's not gonna happen though.
Mir ist es schon richtig oft passiert. Also ich habe dir noch nicht angesprochen. So.
Das ist nein. Ich glaube, also I don't know. Ich glaube nicht, dass es weißen blonden Personen so oft passiert. Muss ich ganz ehrlich sagen. Also nee, glaube ich einfach nicht, weil man sofort. Also das ist jetzt nicht. Ne, das ist
alles cool.
Keine, überhaupt nicht.
Ich teile
deswegen
es.
Deswegen erschärfst du es ja auch. Aber es ist halt einfach so, dass man in Hamburg oder in Deutschland generell seltener, genau, und dass du schneller verknüpfst einfach. Und das ist ein Problem, muss man sagen. Es ist ein Problem. Und ich glaube nicht, dass weiße, blonde Frauen dieses Problem oft haben. Obwohl es viel, ja, weil es
viele und da glaube ich, das ist ein sehr subjektives Thema, weil ich safe auf jeden Fall schon sehr oft weiße Personen verwechselt habe. Sogar richtig oft. Hat vielleicht auch einfach mit meinem Gedächtnis zu tun, keine Ahnung. Also dieses.
Es schließt es ja nicht aus, aber es ist ja vor allem dann ein Problem. Ich als schwarze Person weiß, dass. Also was genau hat dich dazu bewegt, diese weiße Person anzusprechen? Die blonden Haare oder hast du ein Merkmal an ihr erkannt oder an der Person erkannt, dass, oh, I don't know, den gleichen Rucksack hat sie und sie auch oder I don't know. Also ich glaube, dass der Grund fürs Ansprechen dann doch was anderes außer ein äußerliches Merkmal ist.
Ja, bei mir war Kernmerkmal die Haare und die Statur. So, und da war ich so, ja, okay.
Okay, aber das kann natürlich dann tatsächlich auch ein bisschen was mit diesem vermeintlichen Seltenheitsfaktor zu tun haben, weil ich mir jetzt vorstellen kann,
dass zum Beispiel
wirklich eine blonde weiße Frau, die vielleicht, keine Ahnung, krasse blonde Locken hat, weißt du, was dann ja auch wieder, keine Ahnung, was konnotiert werden kann. Aber so dieses, dass passieren könnte eventuell, weil beispielsweise es einfach relativ selten lange blonde Locken gibt.
Aber jeder kann sich blonde Locken machen. Ahnst du? Also
ja, aber
also wenn ich einfach von mir ausgehe als Person und ich glaube auch von der Mehrheit, wenn ich eine weiße Person sehe, die von hinten so aussieht, als ob sie, also ich weiß nicht, es gibt keinen Grund für mich, die Person dann anzusprechen, wenn...
Führst du es jetzt konkret zurück? Führst du es jetzt darauf konkret zurück, dass du sagst...
dass schwarze Personen auf äußerliche Merkmale, nur äußerliche Merkmale, weil das reicht ja schon, wenn ich zur Arbeit gehe mit anderen Haaren, glaub mir, es werden mich 10 Leute nicht erkennen, weil...
Echt?
Es ist ein, vielleicht auch nicht, aber jetzt nicht unbedingt der Arbeitsplatz, wo ich jetzt bin, aber generell. So.
Sorry, ich musste dich kurz noch festmachen.
Ja, nicht nur zur Arbeit, aber keine Ahnung, auch früher in der Schule. Oh mein Gott, ich habe dich gar nicht erkannt. Ja, woran liegt das? Du siehst nicht mich, du siehst das, was mich in deinen Augen ausmacht, nämlich meine Haare. Du siehst, weiß ich nicht was. Und das ist genau das Problem, was glaube ich, was hundertprozentig bei schwarzen Personen einfach mehr der Fakt ist als bei anderen.
Okay. Sie hat jetzt zum Beispiel extrem witzig reagiert. Sie war so, muss mir mal ein Foto schicken von der. Ich so, als wenn ich jetzt Foto mache von irgendeiner Frau.
Ja, aber sie weiß ja auch nicht, dass du sie nur von hinten gesehen hast und hauptsächlich auf die Haare. Also wenn mir jemand sagt, oh, ich habe jemanden gesehen und sie sah aus wie du und ich habe sie angesprochen und sie hat, dann gehe ich jetzt nicht davon aus, oh mein Gott, er hat nur
wenn die gleiche Nase ist, dann ist was anderes.
Naja, dann ist es genauso schlimm, weil du hast sie ins Gesicht geguckt und gesagt, oh, sie hat die gleiche Nase, das muss Shirley sein. Also das passiert ja nicht. Das wird ja nicht passieren.
Also mir ist schon so oft passiert, dass Leute...
Dass du jemanden, also dass nein, ich dich also angucke, nein, nicht. Oder also jemanden, aber den mal, ich kenne...
Wenn wir zum Beispiel in der Fußgängerzone sind, so, ich gehe 50 Meter vor dir, du siehst mich von hinten, vermeintlich mich... Und würdest meinen Namen rufen, weil du denkst, ey, das ist Philipp, dem kann man ja mal Hallo sagen, wenn man ihn in der Stadt sieht. Angenommen, du würdest das normalerweise machen. Und du machst es und ich drehe mich um und es bin, oder diese Person dreht sich um und es bin nicht ich.
Ja.
Dann hast du ja aufgrund von den Merkmalen, die du von mir von hinten gesehen hast, eine Schlussfolgerung gezogen oder zumindest eine Erwägung gehabt.
Also da muss ich aber sagen, und das finde ich, sollte jeder Mensch so machen, ich würde es nicht machen, wenn ich...
Nicht 100% sicher
bin. Nein, nicht 100% sicher, aber... Es muss schon mehr als nur eine weiße Person sein, die so ähnlich geht wie du.
Ja.
Weißt du?
Den check ich, den check ich.
Gleiche Haarschnitt, auch muss mehr, es muss mehr als das sein, als damit ich dich anspreche.
Okay. Ist, glaube ich, auch dann wieder so ein Typfrage. Ich bin auch so ein Typ, deswegen meine ich.
Also erstens mache ich es eh nicht.
Genau, ich mach's einfach nicht. Mir ist der unangenehm. Für mich ist es eine Horrorvorstellung, irgendwie jemanden auf der Straße anzusprechen, auf einmal dieses, oh shit, bist du gar nicht.
Ich gehe lieber schneller und guck sie kurz an und dann so, oh, hart nicht, wow. Oder, I don't know.
Aber das ist dann bei mir echt eine Typfrage. Mir wäre es einfach so hart unangenehm, ich würde im Erdboden versinken.
Da bin ich eher impulsiv, da war ich dann so, ey. Kann man kurz Hallo sagen, weil ich war auch voll erstaunt, so hier auf meiner Ecke. So,
Shirley. Ne?
Was hast du hier verloren? Hier ist kein urbanes Gefilde. Was wolltest du gerade sagen? Wo wolltest du hinaus, mein Bester?
Okay. Lass dich gehen. Nee, aber ne, war so voll die impulsive Reaktion und ich war dann so, ja, okay, warte mal.
Aber dass du nachgedacht hast darüber, zeigt eigentlich schon, dass du weißt, dass es weird war und dass es eigentlich wrong war.
Ja.
Weil das ist oft so. Eigentlich darf uns, also unser Instinkt täuscht uns eigentlich selten. Wenn man was macht und kurz danach überlegt, oh mein Gott, das war, glaube ich, weird, dann war es zu 100% weird. Ja. Also zu 90% oder 99%, I don't know.
Wie würdest du jetzt reagieren, wenn dich jetzt jemand auf der Straße immer anspricht und sagt, hey, bist du nicht Amelia und du drehst dich um und dann bist es Joy und wärst du sauer auf die Person, weil sie dich mit jemand anders verwechselt hat, aufgrund von bestimmten Merkmalen?
Ja.
Ja,
okay. Also ich würde mich umdrehen und
also mir ist es halt entweder einfach schon komisch sehr gucken, oft passiert,
oder,
muss ich dazu sagen. Ne?
Oder sagen, hart nicht. Ja. So.
Hart nicht.
Also schon so
hart
dieses,
nicht Amelia.
Ich will schon, dass du ahnst, dass es gerade richtig wrong war. So. Mhm. Natürlich, da, also das ist nämlich genau das Ding, voll viele sagen, du darfst auch nicht davon ausgehen, dass eine Person irgendwie racist intentions
ja
oder whatever.
Genau, es geht ja um die Wirkung.
Aber kann ich nicht, aber es ist oft halt einfach genauso. Genauso wie wenn Leute mein Haar anfassen. Natürlich wollen die mir nicht.
Findest du nicht, das schon eine andere Ebene?
Das ist eine andere. Ja, ist eine.
Also Haare.
Oder mich fragen,
so,
oh mein Gott, wie machst du deine Haare? Oh mein Gott.
Ja, voll.
Das heißt, der Punkt des Überschreitens von einer normalen Verwechslung zu einem, ja, wenn man es jetzt mal markant spricht, Racial Profiling ist relativ dünn.
Ja, aber auch nur, weil wir, glaube ich, und das ist genau das, was ich meine. Wir sind als Menschen so daran gewöhnt, einfach nach
Äußerlichkeit
und Stereotype und solchen Sachen zu gucken. Mhm. So, deshalb natürlich kann man einer Person nicht wirklich einen Vorwurf machen.
Also,
aber andersrum darf man einer Person auch keinen Vorwurf machen, wenn die Person dann allergisch darauf reagiert, weil man sollte es einfach nicht machen. So, das sind so Sachen, die ich I'm far from perfect, aber bei jeder Sache, die ich mache, denke ich irgendwie noch 3-4 Mal drüber nach, weil weil es so viele Sachen gibt, die man einfach gemacht hat, weil man dran gewöhnt ist, die wrong sind, die so wrong sind. Es gibt so, also keine Ahnung, ich spreche regelmäßig mit Freunden, die in bestimmten Situationen anderen Leuten zum Beispiel die Schuld für etwas geben, also jetzt ganz unabhängig von Racism oder sonst was, oder anderen Leuten eine Schuld für irgendwas geben oder sauer sind, weil die Person so und so reagiert hat. Und ich versuche, das dann immer von der Seite zu sehen, wo ich denke, can you actually give, also im Endeffekt ist es deine, also ich versuche nie jemand anderem die Kraft über, die Power über mein Leben zu geben, dass ich dir, dass irgendwas deine Schuld sein könnte, was mich affected. Im Endeffekt ist es meine Schuld. Ich hätte von Anfang an anders reagieren können. Mhm. So. Oder
ich hätte die ersten 5 Mal nicht drüber lachen sollen und jetzt beim 6. Mal dann plötzlich.
Ja, genau. Cool. Oder, weißt du, so? Keine Ahnung, du.
Weil das natürlich auch wieder ein bisschen die Kerbe schlägt mit, ja, du bildest dich halt auch selbst. Also ich meine, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ihr werdet safe kennen, was ich meine. Es gibt Sachen, die hat man vor 10 Jahren einfach anders gesehen, weil man da nicht den Blick so für hat und die einem nicht so bewusst waren. Das heißt, da hat man vielleicht hat man Sachen irgendwie noch weggelacht, bei denen man heute sagt, bist du wahnsinnig? So, weißt du so?
Ja.
Wie du hast darüber gekichert und das, also das gehört ja auch mit dazu und das ist natürlich genau, folgt natürlich genau dem Prinzip, ja, so wachsen wir halt auch. Wir Leute wie du oder ich lernen es halt irgendwie von vornherein zu wissen, ja, jemand, der das und das sagt, meint's ja nicht gleich so, weißt du? Und ja, aber tatsächlich, letztens hat jemand gesagt, ich sage jetzt nicht, wer das war, hat gesagt, es ist wichtiger, was ich meine, als was ich sage. Und das ist definitiv nicht der Fall.
No.
So, es ist ja genau teilweise sogar andersrum. Es ist teilweise wichtiger, was du sagst, als was du meinst. Weil dann bist du meinetwegen vielleicht irgendwie eine Fake Person und bist dann hinterhältig und so und machst nur auf Lächeln zum guten Zweck und so, aber nee, man, in dem Moment, wo du eine andere Person da involvierst, ist es schon wichtig, was du sagst. Und dann ist mir scheißegal, ob du sagst, ich darf dieses Wort sagen, weil ich meine es ja nicht so und so. Nee, eben, das ist ein Wort, sagst, ja. Dass du denkst, ein Wort ist weniger rassistisch beispielsweise, weil du es nicht so meinst, wie es, keine Ahnung, historisch belastet ist, dann änderst du nichts an der Tatsache. Du bist gerade Teil des Problems, Mann. Ja, weißt du so?
Ist so. Und, das Gleiche mit also vielleicht nicht das Gleiche unbedingt, aber ich weiß nicht, kennt ihr die Serie Dear White People?
Ja, wahrscheinlich schon. Ne? Aber nie geguckt tatsächlich, muss ich zugeben.
Gönn dir mal, ist gut. Aber ja, vielleicht kommt auch
die auch a lot, an. Also ich weiß ja, nicht, ob das jetzt lot, weird ja. ist, dass ich das sage, aber ich muss, also guck's einfach an. Ja. Ich fand die neuesten, ja, und nicht nur eine Menge, sondern ist halt auch irgendwie, ich weiß nicht, ob ich ganz happy damit bin, wie die das gemacht haben, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber so die ersten Staffeln, also die erste Staffel, glaube ich, ist richtig nice. Ich
muss sagen, wahrscheinlich können aber solche Sachen noch immer mehr falsch als richtig machen. Siehst du, also, das ist wieder dieses Ding mit, ich habe mich bis vor einer Stunde für einen sehr aufgeschlossenen, vielleicht nicht super belesenen, aber für einen sehr aufgeschlossenen Dude gehalten und dann habt ihr mich auf einmal dahingehend aufgeklärt, dass urban ein schlechter Term ist und ich muss jetzt gucken, dass ich mein Label umbenenne. Wisst ihr, was ich meine? So, also, nein, das ist dieses, also ich dachte, mir wäre auf jeden Fall irgendwie der wirklich absolut größte Teil der problematischen Vokabulare irgendwie geläufig und dem ist anscheinend nicht der Fall. Also das ist anscheinend nicht der Fall und dem ist nicht so. Und dann kann ich mir gar nicht erst vorstellen, wie schwierig sein muss, so eine Show dann zu machen, wo man ja, irgendwie das Gute anprangern will immer wieder in irgendein Fettnäpfchen tritt.
Weißt ja, aber du? Ich glaube, das ist Sinn und Zweck der Show. Und ich glaube, das ist Sinn und Zweck dieser ganzen Auseinandersetzung damit, ist eben nicht alles richtig zu machen. Ja. Und dadurch eben, witzigerweise, ich bin ja gerade im Gründungsprozess und mein Gründungscoach meinte auch, wenn du Aufmerksamkeit möchtest, mach was falsch. Ne, wenn du von einem Amt oder so schnell eine Antwort willst, dann gib was Falsches ab, dann kriegst du schnell eine Antwort. Und das ist, glaube ich, das ähnliche Prinzip. Aber darauf wollte ich eigentlich gar nicht hinaus. Du hattest ja gerade drüber gesprochen, bestimmte Wörter mit einer bestimmten Meinung nutzen zu können, weil man eben ja eine andere Intention dahinter hat oder der Meinung ist, man könnte jetzt das Wort für sich anders benutzen. Ich finde das sehr interessant, weil in dieser Serie kommt es eben auch vor, dass einer der Darsteller ist schwarz, ein anderer ist weiß, die sind zusammen auf einer Party, es läuft ein Song, das N-Word ist im Songtext enthalten, der Weiße rappt es eben mit, feiert den Moment und ist voll dabei und sein schwarzer Kollege ist halt so wie, yo, dir ist schon bewusst, was du da gerade droppst oder ne, also wieso, ist doch im Song, noch Lyrics und so weiter und so fort. Das heißt, diese Reproduktion des Wortes war für ihn problemlos, weil es eben in einem öffentlichen Text ist und es eben Teil der Musik ist und irgendwie mit dazugehört und was auch immer für Gründe dafür kommen können. Und später lief es dann darauf hinaus, ja, aber wir sind doch befreundet. Na, also dann ging es nicht mal mehr darum, dass plötzlich dieses Wort in dem Text vorkam und er es nur mitgerappt hat, weil es eben im Text vorkam, sondern dann kam eben, ne, aber wir sind doch Freunde, du weißt ja, wie ich es meine.
Der Klassiker.
Genau, ne. Und das finde ich interessant, weil als ich das gesehen habe, war ich so, ja, okay, sollte ja nicht mitrappen, aber ein Freund von mir war halt so wie, oh krass, da musste ich voll drüber nachdenken, weil ich rapp das immer mit. Wo ich dann auch so war, ja, okay, gut, dass du aber jetzt drüber nachdenkst und dir die Frage stellst, warum und ob die Reproduktion des Wortes ohne die Intention, mit der es damals von deinen Vorfahren quasi genutzt wurde, ob es nicht dennoch eine Reproduktion ist und dennoch vielleicht etwas, was du nicht tun solltest, weil das Publikum, das dich hört, wenn es dich denn hört, wird es anders aufnehmen und wird eine andere, ja, bei denen wird es eine andere Wirkung verursachen. Dann kam seine Rückmeldung, ja, aber wenn ich es alleine zu Hause mache?
Ja, und im schlimmsten Fall, ach
ey. Sorry. Das Ding ist, ich muss aber auch ehrlich sagen, dass diese Konversation über das N-Wort mich so langweilt, weil ich immer denke, Digga, you should know this. I shouldn't have to tell you. Und warum redet man überhaupt noch darüber?
Hört auf, mit dem Wort Toastbrot zu weil du darfst mir auch Toastbrot. Ja, sorry, ich kenne die historische Bedeutung des Wort Toastbrot.
Was haben die damit mit euch gemacht
im Zoo?
Darüber geredet. Ich habe mit einer Freundin darüber geredet, also wirklich eine Freundin. Und I hope you're listening, because you know who you are. Ich habe sie schon tausendmal ausgecallt dafür, dass sie das N-Wort mitrappt oder ich weiß nicht, darf man das sagen? Auch Reference, die sagt Schlitzauge und so ein Scheiß. Und ich sag so, excuse me, das kannst du nicht sagen. Ja, aber warum denn nicht? Weil das Race. She's still a friend, though? Ja, she's still a friend.
Okay. Ich liebe sie auch, aber es geht nicht.
Und dann sag ich, das kannst du nicht sagen. Warum nicht? weil das rassistisch ist. Ja, aber meine asiatische Freundin sagt, das ist okay. Okay, it's still racist.
Und ey, kurz, darf ich an der Stelle was sagen? Wenn es diese asiatische Freundin gibt, die gesagt hat, das ist okay. Dann ist die Leute wie du sind das Problem, okay? Wenn du das hörst, Leute wie du sind das Problem. So, ihr macht es doppelt so schwer. Und das Ding ist, nein. Ihr macht es doppelt so schwer.
Ja,
nein, das muss ich mir kurz umherzen. Ja, nein, so, Mola aber, Adebisi, du bist ein Problem, Mann. Du sagst im Oliver Pocher Podcast, ich find's nicht schlimm, wenn jemand Negerkuss sagt. Sorry, jetzt habe ich selbst ihr wisst, was ich meine. So, du bist ein Problem, Mann. So, okay, und
das diese asiatische Freundin,
du bist auch ein Problem.
Sorry. Aber ich muss aber auch wirklich sagen, dass diese Person, ich kann denen nicht mal so zu 100% die Schuld dafür geben, weil die sind ja auch nur hier aufgewachsen und so sozialisiert, dass sie damit okay sein müssen.
Ja.
Also ich kann mir vorstellen, dass es viele, ich muss sagen, ich war selber oft eine Person früher, die nicht immer gesagt hat, das ist nicht okay, dass du das sagst, obwohl es mir wehtut. Warum nicht? Weil ich dir nicht erklären kann, warum. Weißt du, was ich meine? Also es ist, wenn sie sagt, ich finde es nicht okay, dass du das sagst, weil es rassistisch ist, dann sagt sie, warum findest du das rassistisch? Erklär das mal. Also
ich check
weißt du, also dass viele Leute, dass es denen schon wehtut und dass sie auch sagen, eigentlich ist es unangenehm, aber ich habe es jetzt schon so oft gehört, du hast es jetzt auch schon so oft gesagt.
Man findet sich damit ab.
Man findet sich damit so sehr ab, dass man den Personen eigentlich nicht mal richtig Schuld dafür geben kann. Also ich bin ganz oft so, und ich muss auch ehrlich sagen, dass ich viel mit schwarzen Leuten und mit anderen Personen so bin und denen sage, lass das mal nicht durchgehen. Und auch zu denen sag, es tut mir leid, dass du so denkst, aber es ist okay, dass du so denkst, dass es okay ist. Also, man muss denen schon zeigen, also ich hatte nämlich eine Konversation mit einem schwarzen Typen, die war sehr schwierig und er hat viele Sachen gesagt und ich meinte zu ihm, es ist eigentlich süß, dass du so denkst, weil du bist genau das beste Beispiel dafür, dass was sie hier veranstalten in dieser Gesellschaft mit institutionellem Rassismus, es funktioniert.
Ja.
Du bist der Beweis dafür, dass das funktioniert.
Wolltest
und dich. Du hast keine Schuld dafür. I'm not giving you the fault. Du hast keine Schuld dafür. Aber you have to understand that that's a problem. Und bevor die Person, und ich glaube, das ist der einzige Weg, um den Personen klarzumachen, dass das, was sie da denken und ihnen vorgegeben wurden, wrong ist. Weil wenn du mit einem Vorwurf, also einem richtigen Vorwurf kommst, also ich ahne deine your feelings und
ich glaube, das sind zwei
Schuhe. Aber like, I get the feelings too. Und natürlich sind die das Problem, aber I wouldn't go to a black person.
Die sind das Problem, ich sage, sie sind ein Problem. Ich meine, mir geht's gerade wirklich um den Punkt, ich glaube, da muss man jetzt nochmal differenzieren, auch wenn wir vorhin das Beispiel schon doll hatten mit irgendwelchen Typen, die auf dem Land aufwachsen, dass du jetzt vielleicht als schwarzer Junge, der auf dem Land aufwächst, der weit und breit der Einzige ist auf weiter Flur, so da vielleicht irgendwie auch nicht so diese Kraft in dir hast, dann irgendwie derbe schon dagegen aufzustehen.
Ja, das ist auch in der Stadt so.
Ja, aber guck mal, sorry, dann ist das Ding, hier hast du meiner Meinung nach immer noch genug Leute, die es ja vorleben. Und,
ja,
und wenn du dann aber als erwachsener Mann, und ich nehme jetzt so Mola Adebisi nochmal als Paradebeispiel, der weiß, wo das Problem liegt und der weiß, dass wir hier gerade eine neue Bewegung am Start ist, die sich dagegen einsetzt. Und wenn du dich dann aber mit so einem Penner von Oliver Pocher in einem Podcast setzt und sagst, für mich ist das kein Problem, ich finde, die übertreiben alle. Nee, Mann, dann kann ich nicht sagen, oh, du Armer, du weißt es nicht besser.
So. Also natürlich ist es Nonsens, aber schon, du Armer, du weißt es nicht besser, weil wir sind so in einer Bubble. Wir sind von Leuten umgeben, vielleicht auch von Hunderten von Leuten umgeben, die das verstehen. Weißt du? Und wenn du einmal aus dieser Bubble raustrittst, wirst du ahnen, wie viele schwarze Personen, und ich I'm not trying to divide das hier, ne, aber wie viele Personen das nicht also einfach diese Awareness nicht haben, weil sie die Personen im Umfeld einfach zu 100% nicht haben. Es ist einfach so. Und deshalb kann ich denen die Schuld nicht geben, weil ich auch der Typ, mit dem ich darüber gesprochen habe, ich weiß, mit wem er unterwegs ist. Ich weiß, wie die Leute drauf sind, mit denen er unterwegs ist. Und dass in dem Umfeld so ein Gedanke gar nicht erst aufkommen kann, dass das ein Problem ist, dass er so denkt. Deshalb schon der Arme.
Aber ich weiß nicht, wann ich erwarten will und muss, wann jemand Eigeninitiative
ergreift. Natürlich, man muss es natürlich schon, also deswegen, man muss es schon ansprechen. Aber wie gesagt, ich würde es nicht mit einem Vorwurf machen,
kein Vorwurf, aber wenn du ihn erinnerst an seine Selbstverantwortlichkeit, die du ja vorhin selber auch als gutes Beispiel für dich selbst genannt hast, wo du meintest, egal was um mich rum passiert, was es in mir auslöst, liegt bei mir selbst. Genau das Gleiche ist ja bei ihm, egal was sein Umfeld um ihn rum macht, was er daraus macht, liegt am Ende wieder bei ihm selbst. Natürlich ist man irgendwo in einem gewissen Flow quasi, der auch durch das Umfeld bestimmt wird. Wir fließen alle irgendwie in einem ähnlichen Strom wie die Menschen um uns herum, aber wir können uns eben auch entscheiden, gegen anzuschwimmen. Machen ja viele. Ist jetzt aus meiner Position vielleicht sehr einfach gesagt. Aber ich denke, ich finde es super, dass du ihm das gesagt hast. ich finde es krass, ich frage mich, wie er darauf reagiert hat, aber weil wenn mir jemand sagen würde, ey, du bist das Paradebeispiel dafür, dass institutioneller Rassismus in Deutschland funktioniert, bist du richtig schön gebrainwashed, viel Spaß noch in deinem Leben. Ich glaube, das wird mich aufwecken. Also
verstehst du?
Ja, aber ich verstehe das, aber ich finde, man sollte es auf jeden Fall, natürlich muss man es ansprechen, nur man muss gerade bei solchen Leuten gucken, wie man es anspricht, weil, also, klar, es ist nicht meine Verantwortung, bla bla bla, aber wenn man, also für mich ist es wichtiger, einer schwarzen Person das klar zu machen, als einer weißen Person, damit wir zusammenarbeiten können, um das alles runterzubrechen, weil im Endeffekt, wenn ich das denke und aber 100 Menschen um mich rum, 100 schwarze Menschen oder People of Color um mich rum das nicht checken, dann bringt es uns nichts.
Ja, weil dann reicht, das Fiese ist ja, dass eine schwarze Stimme reicht manchmal schon, um 100 weiße Stimmen davon zu überzeugen, dass das, was sie machen, gar nicht so schlimm ist. Weil wenn ich jetzt mit dir sitze,
und darauf wollte ich hinaus.
Und andersrum, andersrum
ist es nicht so. Wie oft hast du schon dieses Argument dann von einer weißen Person gehört, ey, und das Schlimme ist, sie sagen dem und die Wahrheit, meine zwei engsten schwarzen Freunde, die sagen, es ist auch kein Problem, wenn ich das N-Wort sage. So. Und im schlimmsten Fall sagt diese Person gerade die Wahrheit.
Ja.
Und deswegen meine ich es noch, und ich werde es noch mal mit Nachdruck sagen, ja, ey, ihr beide, die dann betroffen sind von der Story, ihr seid ein Problem, so. Und
Natürlich, ich sag ja nicht,
ihr seid ein Problem, ich werde euch nie wieder verzeihen, sondern ich sag, ey, ihr seid ein Problem, wacht auf, ihr macht die Dinge schlimmer als besser.
Natürlich so, muss man das ansprechen, aber man muss ihnen auch zu verstehen geben, woher das kommt, dass das so ist und dass sie das Problem sind. Also sie sind ja nicht einfach so ein Problem.
Wisst ihr, welche Erfahrung ich definitiv gemacht habe, und da bin ich hundertprozentig überzeugt von, ich kenne durchaus auch schwarze Personen, die sich über vieles im Klaren sind, die aufgeklärt genug sind für gewisse Dinge, die einfach sagen, juckt mich halt nicht.
Ja, gibt's auch. So. Das ist nochmal was anderes.
So.
Ja. Aber das muss man dann differenzieren. Also, weißt du, so ein Mola Adebisi zum Beispiel.
Ich kenne den Fall nicht, von dem du gerade sprachst, von dem Bekannten von dir da nicht. Und ich weiß, wie Philipp schon gerade sagte, ich weiß auch nicht, wie hat er darauf reagiert, als du ihn so dahingehend ein bisschen.
Ja, es war so ein weites Gespräch, dass er direkt über was anderes gesprochen hat.
Unangenehm.
Ja. Er meinte so, nee. Also er hat es nicht geahnt. So. Ja, okay. Und das ist einfach, also in dem Moment, ich erwarte nicht, dass du das in dem Moment verstehst, aber geh nach Hause und das nächste Mal, wenn wir reden, bist du ein bisschen wacher. Wenn nicht, dann I did my part and that's all I can do. In dem Moment.
Ja. Ich meine, ich bin mir über vieles im Klaren, ich bin auch mir darüber im Klaren, dass man als schwarzer Mensch in Deutschland auch irgendwie mit einer Identitätskrise aufwächst und einem die Vorbilder im Fernsehen fehlen, was ja selbst in den Staaten der Fall ist, aber hier natürlich noch viel drastischer, so weil du hier wirklich faktisch, in meiner Kindheit gab es faktisch keine schwarzen Menschen nirgendwo, so. Also ich meine jetzt medial, so außer Mola Adebisi. Nein, Spaß beiseite.
Und Shari
so,
bei Wissen macht A.
Was?
Shari von Wissen macht A.
Und es gab
und Arabella.
Arabella Kiesbauer. Was geht bei der? Egal.
Das war richtig mein Girl, Digga. Arabella. So,
aber die war Schweizer, eine Österreicherin.
Irgendwie so, ja. Österreicherin.
Egal.
Wichtig. Guck mal. Das zeigt's ja. Digga, das waren diese drei Personen und wir wissen einfach.
Zu
100%. Und wir haben einfach diese Connection. Ich habe so eine Connection zu fucking Arabella. I don't know who she is. She's just a black woman on TV. And sie hat gezeigt, sowas könnte ich theoretisch machen. Auch wenn ich es nicht möchte, aber ich könnte es machen, weil eine andere schwarze Person es gemacht hat.
Also Thema Repräsentation wieder, ja.
Ja,
klare Sache.
Big.
Ja, Vorbilder, die fehlen. Mag sein, dass das heute zu...
Umso schlimmer, dass Mola Adebisi diesen Scheiß gemacht hat, Digga. Er war so ein...
Du bist ein Problem, Mola.
Nein, sorry, wirklich. Es war für mich, als ich das...
Ja, ich Xavier reden, wenn wir schon dabei sind?
Nee. Ich glaube ehrlich, das ist...
Ich habe tatsächlich vorhin kurz über Xavier nach... Aber Xavier hat mir echt das Herz gebrochen, das muss ich echt dazu sagen.
Ich möchte nicht über ihn reden, danke.
Das wäre, glaube ich, auch für heute zu viel. Und das ist, Xavier hat auf jeden Fall mies mein Herz gebrochen.
Ja.
So, das hat mich echt getroffen.
Und viele Leute sollen nicht falsch verstehen, wenn wir das ansprechen. Das ist kein Division, weil das ist auch so eine Sache, die viele Leute sagen, ja, wir müssen die Probleme außerhalb erst klären, bevor wir die innerhalb klären können. Nein, we are capable of multitasking, Digga. Wir müssen...
Ja, ich wollte gerade sagen, das ist nicht dieses One-Step-at-a-Time-Prinzip. Nee. So, nein. Du machst halt da, wo gerade ein Problem ist.
Ja, da, wo Problem ist, musst du die gerade fixen. Ja.
Wenn es links und rechts ist, ist halt beide Arme.
Und es bringt nichts, da nicht drüber zu sprechen.
Ja. Aber ich finde, das ist auch, ich finde eine gute Analogie zu all diesen Dingen, gerade was du auch meinst, was Division angeht, meine, für mich schwierig zu beurteilen, weil ich halt nicht innerhalb der Community quasi bin. Aber es ist genau wie im Flugzeug. Da ist die Anweisung, setz dir erst selbst deine Maske auf, bevor dir jemand anders eine Atemschutzmaske gibst, weil du kannst niemandem helfen, wenn dir selber nicht geholfen hast. So, wenn das Selbstverständnis nicht gegeben ist und das Verständnis von deiner eigenen Situation, deiner eigenen Realität, den Umständen, wie möchtest du es dann jemand anders erklären und wie möchtest du vor allem dann dafür sorgen, dass eine quasi unified front sich einer anderen gegenüberstellen kann, die zwar die weiße Front ist durch Unwissenheit zusammengestellt und Ignoranz und letztendlich fehlenden Empathie. Das heißt, die Kehrseite davon müsste ja eigentlich sein, ohne dass ich jetzt irgendwas prätexten möchte, dass die schwarze Front über Empathie und Verständnis und Wissen united sein muss, damit diese beiden Fronten, wenn sie aufeinanderprallen, sich überhaupt egalisieren können und man irgendwo mal bei einer Balance rauskommt. Weil ansonsten hat man ja auf beiden Seiten wieder ein Ungleichgewicht. Das war vielleicht auch ein bisschen zu mathematisch gedacht gerade.
Nicht, ich glaube, das muss ich aber allgemein mal sagen, das wissen auch viele von den Leuten, die viel Zeit mit mir verbringen. Ich habe so eine neue Hasskappe bekommen, das gilt immer denen, wenn man versucht, für alles einen Vergleich zu finden. Also so schön es klang, was du gerade gesagt hast, insbesondere mit dem Bild da über das Flugzeug und so. Für manche Sachverhalte gibt's kein simples Bild.
Ja.
So, weil sie entweder zu umfangreich oder zu kompliziert sind. In dem Fall ist es eigentlich, finde ich, gar nicht so sehr kompliziert. Es ist irgendwie, folgt schon alles dem Prinzip, hört einander zu, weißt du? Mhm. Und nehmt einander ernst. Und dann würden sich viele Probleme, glaube ich, nicht unbedingt von selbst lösen, aber leichter lösen lassen. Weißt du, ich denke schon, dass es, das ist also zum Beispiel an der Stelle so ein bisschen dieser Vergleich hinkt, weil, aber vielleicht habe ich auch einfach nur Hasskapper-Vergleiche, sorry, Bro.
Alles cool. Vergleich ist ja auch letztendlich nur eine Simplifizierung der Situation, um einen Einstieg zu gewähren, so das ist ja.
Ja, genau. Also ich weiß nicht, ich glaube, wirklich ein Punkt, den wir vorhin einfach auch schon lange hatten, ist wirklich ein ganz wichtiger, dass sich Leute, und das geht natürlich insbesondere jetzt an Leute, die weiß sind, beziehungsweise auch gar keinen Migrationshintergrund haben, keiner sagt, du bist jetzt ein gottverdammter Rassist, weil du mal was Dummes gesagt hast und so. Es geht eher darum, ob du es morgen wieder sagst oder ob du jetzt versuchst, ein Verständnis dafür zu entwickeln. Und du musst kein Rassist sein, um Rassistisches zu sagen. Und auch die krassesten linksmotivierten Menschen sagen manchmal rassistischen Scheiß. Und seid euch einfach darüber im Klaren. So. Wie gesagt, ich wurde heute wieder eines Besseren belehrt, dass das ein Wort, das ich immer benutzt habe in meinem Sprachgebrauch, irgendwie echt nicht so
okay war.
Optimal ist, ja.
Aber so. Ich muss sagen, es ist schon ein Unterschied, ob man sagt, dass man nicht rassistisch ist, aber rassistische Sachen sagt, oder ob man sagt, dass die Person rassistisch ist, weil egal, also ich weiß nicht, wie ich das erklären soll, aber egal, wie sehr du was dagegen tun willst, wenn du in Deutschland in diesem System aufgewachsen bist und weiß bist, bist du rassistisch? Also ich finde, man sollte nicht sagen.
Vielleicht sagt man rassistisch sozialisiert.
Vielleicht ja, muss man auch mal die Definition des Wortes.
Aber gleichzeitig, ich finde, man muss es schon hervorheben. Ja, rassistisch sozialisiert auf jeden Fall. Aber es bedeutet nicht, dass du ein schlechter Mensch bist. Man muss einfach die Definition von Rassist sein verstehen. Also du bist ein Rassist, heißt, also das klingt krass, es klingt immer so extrem, weil in Deutschland du bist ein Rassist, aber du bist ein Rassist bedeutet nicht, dass du ein schlechter Mensch bist.
Das bedeutet, du profitierst von dem System,
das Rassismus. Eben, und das ist in Anführungsstrichen auch okay so. So. Und genauso bin ich diskriminierend zu 100%. Alle von uns, wir alle sind so, weil wir einfach so aufgewachsen sind. Und du musst einfach, you just have to make an effort to unlearn these things. Und das macht dich nicht weniger rassistisch oder weniger diskriminierend, aber du bist aktiv antirassistisch am Start. Also ich weiß nicht, wie ich es erklären soll, aber weißt du?
Macht voll Sinn.
Ich habe voll Sinn, ja. Damit abgefunden mit dem Fakt, dass, was heißt abgefunden, und ich habe ihn wahrgenommen tatsächlich, wenn ich sage, ich habe White Privilege, dann bedeutet das im Ende nichts anderes als, ich bin Rassist. Denn White Privilege ist ja nichts anderes als das Privileg, in diesem System profitieren zu können, während andere ausgebeutet werden oder nicht profitieren. Und genauso wie ich das in dem Poem halt gesagt habe, endet das Ganze mit dem Satz so, ich bin weiß und ich bin privilegiert, das ist nicht mein Fehler, aber meine Verantwortung. Genau, ja. Das ist es eben. Wenn wir uns wieder wahrrufen,
schön gesagt, dass sorry.
Jeder, der weiß ist quasi und in Deutschland lebt, kann sich eigentlich zu 100% sicher sein, dass er oder sie Rassist ist.
Ja.
Und das ist keine bewusste Entscheidung. Das ist keine Sache, die man morgens entscheidet, nachdem ich meinen Kaffee getrunken habe, boah, heute gehe ich aber mal ein paar Leute richtig rassistisch diskriminieren. Mhm. Sondern das ist etwas, was
wir gelernt haben.
Was gelernt ist, was sozialisiert ist und was in einer gewissen Art und Weise nicht gehen wird, solange wir nicht aktiv etwas dagegen tun.
Ja.
Und dieser aktive Schritt, dieser Weg zum Antirassismus ist ja letztendlich nicht, hey, ich spreche jetzt drüber, jetzt bin ich kein Rassist mehr, sondern festzustellen, man kann sich das wie bei so einem Computerspiel vorstellen. So, du startest bei Level 0, bist Rassist und levelst dich hoch über deine verschiedenen Aktivitäten, über Dinge, die du lernst, Skills, die du erwirbst, zwischenmenschliche Unterhaltungen und auch Verbindungen, die du pflegst, Empathiewerte, die du steigerst und so weiter und so fort, bis du letztendlich an den Punkt kommst, wo du dem Antirassist so nah wie möglich bist. Ob man das jemals zu 100% erreicht, stelle ich mal einfach so in den Raum. Aber darum geht es. Der Weg zum Antirassist oder der Weg gegen Rassismus ist der Ziel. Nicht sich zu fragen, bin ich's oder bin ich's nicht. Geh mal davon aus, du bist es.
Ja.
Und von da aus kann man eine Debatte anfangen. Von da aus kann man arbeiten.
Ja.
Weil diese Debatte drumherum, die lenkt vom Problem ab. Die lenkt davon ab, dass wir eigentlich hundertprozentig in einer sozialisierten Welt leben, in einer rassistisch sozialisierten Welt leben.
Ja.
Das heißt, dass jeder, der von dieser Welt profitiert, Rassist ist. Ob er nur will oder nicht.
Ja.
Ja. Ey, wunderschönes, oh, wunderschönes Schlusswort vom Ding her. Preach, my brother.
Danke euch. Ja. Ich fand das sehr, sehr krass bereichernd. Also für eine Pilotfolge.
Ja, echt.
Ich wusste nicht, was ich heute erwarten soll. Leute, ich bin ehrlich mit euch. Ich hatte Angst, dass wir in diese Mikros starren und keiner ein Wort rausbekommt.
Ich hatte die Angst nicht, aber. aber nee, ich bin trotzdem noch positiv überrascht. Hat echt derbe Spaß gemacht, Leute. Ich finde eben sehr gelungene erste Pilotfolge. Mal schauen, was jetzt noch kommt.
Mal sehen, wenn wir das dann hochladen und alle uns haten, machen wir trotzdem weiter, würde ich sagen.
Alle drei Leute, die uns haten.
Ja.
So. Ja, wohl, du bist ja jetzt ein Insta-Star nach deiner.
Stimmt.
Insta-Star, überhaupt nicht, Digga. Ich habe ein Video,
das oft richtig gesehen, gepusht, ey. Auf einmal haben alle möglichen Promis deinen Kram geteilt da, ey. Und die folgen dir und so.
Ja.
Also es war schon ein krasser Moment, das auf jeden Fall, ja. Aber mein Life hat sich ja nicht verändert. Das ist ja virtuell alles. Aber es war schön, so viele Leute zu erreichen. Vor allem so viele positive Feedbacks zu bekommen. Die haben die negativen auf jeden Fall zu 100-fach ausgehebelt.
Safe.
Deswegen, ja.
Also mir haben Leute deinetwegen geschrieben und das ist ein krasses Zeichen, Mann. So.
Okay. Aber hier geht's ja um uns, um unseren Weg und deswegen
freue ich mich. Schön, dass es euch gibt, ihr schönen Menschen.
Danke.
Hat viel Spaß gemacht.
Ja.
Danke fürs Zuhören, für jeden, der diese, keine Ahnung, wie lange wir es jetzt gemacht haben.
Wir sind
insgesamt bei über 2 Stunden, ne?
Oder 1 Stunde 45, irgendwie sowas.
Es werden auf jeden Fall 2 Folgen, denke ich.
Nee, auf keinen Fall. Wir hauen das direkt so aus, Pilotfolge. Leute,
ain't nobody gonna listen to that shit.
Ich wollte noch gerade einen hinterherwerfen, weil ich habe letztens einen Podcast gehört, der ging dann einfach, da steht schon 3 Stunden. Ich denke so, wer macht 3 Stunden Podcast? Was ist los mit euch Leuten? Und jetzt, ja, safe. Aber auf mehrere Ebenen verteilt, ne?
Ja, praktisch aber das ist
über,
okay. Leute, ihr müsst das nicht alles auf einmal hören, okay?
Nee, ist ja auch viel Tobak.
So. Gut, dass wir es am Ende sagen.
So. Aber jetzt checke ich auf jeden Fall um einiges mehr, warum manche Podcasts so lang gehen.
Man ist im Flow.
Wir versprechen jetzt schon, dass die 2. Folge ein bisschen kürzer ausfällt.
Oder länger. So. Viel Spaß.
So. Je nachdem, wie viel Zeit ist und wie oft wir unser Ticket da ins Auto neu legen müssen.
Oh, stimmt. Scheiße. So,
wir verabschieden uns.
Wir wollen keinen Strafzettel bekommen. Bis bald, Leute. Danke fürs Zuhören.
Loft. Muss ich nochmal droppen kurz. Ondo Reto Loft sagt ciao. Treibholz, a.k.a.
Nice. Treibholz heißt aber der Podcast nicht, nur zur Info.
Das wir haben noch keinen Namen.
Wir haben noch keinen Namen.
Wir bleiben namenlos. Packt Namen in die Comments.
Ey, ja, das eigentlich ganz nice.
Aber gut, ne?
Ist ganz nice.
Ja, wir machen irgendwo eine Comment-Section.
Wir machen so ein 30-Sekunden-Video für Social Media und sagen, ey, gib mal ein paar Vorschläge für
den Podcast. Packt mal ein paar Namen raus und wir suchen den Besten aus. Und der oder die den besten Namen gemacht hat, wird eingeladen.
Oh, wir drehen uns im Kreis. Joy macht eine Verabschiedung für uns alle.
Sag mal tschüss.
Auf Wiedersehen.
Bye.
Wow, that was harsh.
Der war trocken.
Ciao.